Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge Level Up. Sehr cool, dass du wieder eingeschaltet hast und heute hier mal wieder zu einer neuen Case Study, auf die ich mich auch wieder hier wahnsinnig freue, weil sie wieder super, super inspirierend ist und auch wieder eine richtig coole Erfolgsstory einfach widerspiegelt. Ich habe heute hier Luis Kanté zu Gast. Luis Kanté ist auch Teilnehmer der FBA Seller Academy von sehr, sehr früher Stunde. Der war da auch fast mit am Anfang mit dabei und ja, er hat wirklich eine wahnsinnige Erfolgsstory hingelegt. Man muss noch dazu sagen, dass Luis gerade mal 18 Jahre jung ist und nebenbei gerade noch sein Abitur macht und hier nebenbei mal kurz seine 1000 Euro Umsatz täglich auf Amazon rockt. Also eine richtig coole Story oder eine richtig coole Geschichte, auf die wir uns gleich freuen. Und einfach mal mit Luis auf seine besten Tipps und auf seine Story hinter seinem erfolgreichen Amazon-Business eingehen. Bevor wir aber ins Interview durchstarten, möchte ich noch kurz was ankündigen. Es gibt nämlich für die FBA Seller Academy jetzt in den nächsten Monaten nochmal ein richtig dickes und richtig cooles Update. Also wir haben jetzt schon angefangen, immer wieder neue Videos hinzuzufügen und insgesamt werden das jetzt nochmal so 3 bis 4 Stunden Videomaterial als Minimum sein, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr und es wird halt wirklich um super interessante Themen gehen, wie ich die ganze Herstellerfindung zum Beispiel outsource an einen Sourcing Agent, wie ich die ganzen Preisverhandlungen abgebe, sodass ich das wirklich von einem Profi, also von einer wirklich einheimischen Person in China mache, wirkliche detaillierte Anlaufstellen für Zertifikate, dass du überprüfen kannst, ob Zertifikate wirklich in China gültig sind, dicke Praxisbeispiele, wie ich zum Beispiel also persönlich meine 99 Designs Kampagne aufgesetzt habe, ganz viele Produktanalysen, Nischenanalysen, also wirklich von erfolgreichen vermarkteten Produkten, da gucken wir uns wirklich ganz genau an, was steckt hinter diesen erfolgreichen Listings, wieso sind sie so erfolgreich, also wirklich, hier kommt nochmal richtig viel Content und wir sind jetzt schon, glaube ich, bei 26 Stunden Videomaterial und das Ganze wird auf jeden Fall die 30 Stunden Videomaterial überschreiten, also es ist wirklich wahnsinnig viel Content, der dahinter steckt und ja, es ist einfach auch sehr, sehr cool, was für Erfolgsstories hier einfach dadurch mittlerweile schon entstanden sind und ja, einfach sehr, sehr inspirierend und mich freut es immer wieder hier heute auch, wie zum Beispiel den Luis im Interview zu haben, der hier wirklich sich was Dickes auf die Beine gestellt hat. Das aber jetzt auch genug zum Intro, jetzt möchte ich hier mal Luis bekannt oder willkommen heißen, freut mich, dass du da bist und ich freue mich aufs Interview. Moin, moin.
Ja, Luke, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich auch riesig.
Ja.
Und ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe Lust heute.
Sehr cool. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich ins Interview durch. Erstmal denke ich, ist vielleicht ganz interessant, so ein bisschen was Persönliches über dich. Wer bist du? Wie alt bist du? Das habe ich eben schon vorgestellt. Woher kommst du? Und wie hat das Ganze eigentlich damals angefangen? Wie bist du aufs Thema Unternehmertum gestoßen? Vielleicht auch erstmal so ein bisschen einfach zu deiner Grundstory. Ja, ist vielleicht ganz interessant am Anfang.
Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, ich bin 18 Jahre, jung, kann man so sagen.
Das ist jung.
Komme aus Hannover und gehe zurzeit in die 13. Klasse, mache mein Abitur. Und ja, das zieht momentan auch relativ viel Zeit. Und wie bin ich eigentlich auf Unternehmertum gestoßen, da ich auch eigentlich noch zur Schule gehe und da eigentlich voll beschäftigt bin? Ich glaube, das war vor einem Jahr. Da habe ich mich dazu entschlossen, meine PlayStation zu verkaufen. Bis dahin war ich ein ziemlicher Hardcore-Zocker, würde ich sagen. Also es war eine radikale Maßnahme. Da habe ich noch 15 Stunden die Woche gezockt und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es reicht jetzt, ich muss mal was anderes machen. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben mir selber ein Buch gekauft. Und das war Rich Dad Poor Dad, kennen bestimmt einige. Und dann folgt auch schon das Buch Die 4-Stunden-Woche und dann bin ich in das Thema Unternehmertum, sage ich jetzt mal ein bisschen, ja, drauf aufmerksam geworden und habe gemerkt, das ist ja interessant und das könnte was für mich sein. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen das Internet durchforstet, was gibt's so. Und dann kam der zentrale Gedanke, was könnte ich denn jetzt schon während der Schule machen? Ja, wie könnte ich mir vielleicht mein eigenes kleines Business aufbauen und einfach mal Erfahrung sammeln? Und ja, dann bin ich, glaube ich, auch über YouTube oder über einen Blog-Eintrag im Internet auf Amazon FBA gestoßen. Genau, und dann hat das Ganze angefangen. Habe ich noch sehr viel recherchiert zu FBA. Ich habe mir Podcasts angehört, ja, wie gesagt, Blog-Einträge gelesen. Und ja, allen möglichen Input konsumiert, den ich finden konnte. Da war ich auch voll im Thema und ab dem Moment war ich sozusagen von Amazon FBA überzeugt und habe mir gedacht, ja, das mache ich, das kann ich auch neben der Schule machen. Und ja, dann bin ich da reingestartet.
Was hast du damals gezockt, wenn ich fragen darf?
Hauptsächlich FIFA war das. Also ich war ein ziemlicher Fußballfanatiker.
Ja.
Auch noch bis ins letzte Jahr habe ich auch noch sehr viel Fußball gespielt im Verein. Ja, und dann nach 13 Jahren Fußball im Verein und 5 Jahren Fußball auf der PlayStation habe ich das Thema dann komplett abgehakt.
War, denke ich, auch vielleicht ganz gut so. Aber ich denke, das kam dann auch so ein bisschen durch den Drive, den du entwickelt hast,
ja,
durchs Unternehmertum, der das Ganze dann so ein bisschen einfach abgelöst hat. Also hast du dir auch vielleicht andere Geschäftsmodelle so ein bisschen angeschaut und hast dann so ein bisschen verglichen, okay, mit was starte ich? Es gibt ja eigentlich viele Dinge, die man machen kann. Wieso war es letztendlich Amazon FBA, bei dem du hängen geblieben bist und mit angefangen hast?
Ich habe mich auf jeden Fall auch über ein paar andere Sachen informiert. Ich glaube, so ja, ein bisschen Basic, Nischenseiten, kennen bestimmt auch einige. Habe mir aber nur ein bisschen dazu durchgelesen und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, das ist eher nicht sowas für mich. Ich stehe nicht darauf, große Texte zu verfassen und ja, vielleicht auch über Sachen zu schreiben, die mir persönlich nicht so liegen. Und ganz interessant dabei ist, dass mir viele Freunde immer gesagt haben, früher auch, als ich jünger war, du bist ja so ein richtiger Händlertyp. Da hatte ich innerhalb von 4 Monaten 3 verschiedene Handys, die ich mir über Kleinanzeigen zum Beispiel gekauft habe, benutzt habe und am Ende nach einem Monat teurer verkauft habe. Und dann hat mir mein bester Kumpel gesagt, ja, also ich glaube, das machst du später in deinem Leben auch, irgendwas mit Handel. Und dann bin ich zusätzlich auf das Thema Amazon FBA gestoßen und habe gesehen, ja, das hat ja eigentlich auch mit Handel zu tun, das ist Handel.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, das liegt mir wirklich, ich habe da auch Spaß dran und deshalb habe ich mich dann für Amazon FBA entschieden und bin dann da reingestartet. Im Prinzip erst, als ich wirklich 18 geworden bin, weil vorher ist man halt nicht geschäftsfähig, voll geschäftsfähig. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich halt wirklich informiert und gelesen und gehört.
Ja.
Und Wissen gesammelt.
Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Denn ich denke, wir haben auch viele, viele junge Zuhörer, die vielleicht auch gerade erst 16 Jahre alt sind, sich schon was Eigenes aufbauen wollen. Kann man mit Amazon FBA eigentlich anfangen, wenn ich erstmal unter 18 natürlich bin? Und vielleicht kannst du noch was zu dir erzählen. Wie lange musstest du denn warten? Und was hast du eigentlich in der ganzen Zeit gemacht, in der du gewartet hast, bis du 18 warst?
Man kann unter 18 leider nicht mit Amazon FBA anfangen. Also es gibt die Möglichkeit im Allgemeinen, das schon beim Jugendamt, glaube ich, zu beantragen, die vollkommene Geschäftsfähigkeit für Personen unter 18 Jahren. Das heißt, man geht dann mit 17 zu dem Amt hin oder mit 16, wie auch immer, mit seinen Eltern oder mit der Einverständniserklärung und beantragt sozusagen, dass man mit dem Alter schon voll geschäftsfähig ist. Das bedeutet, dass man sich auf sein eigenes Business aufbauen könnte und sowas wie Nischenseiten machen könnte, als kleiner Unternehmer zum Beispiel. Aber leider steht in den Amazon-AGBs, dass das erst volljährige Personen machen dürfen, also Amazon FBA betreiben. Und das war halt die Hürde, ja, die ich nicht überwinden konnte, bis ich 18 war. Und im Februar 2016, diesem Jahres war das, glaube ich, da hatte ich halt wirklich diesen Gedanken, wow, jetzt geht's los mit Amazon FBA. Da habe ich einfach gelesen, wie gesagt, konsumiert. Und habe mir auch schon ein paar Produkte rausgesucht, die ich dann vielleicht später bringen könnte und die mir persönlich auch gefallen haben, aber die natürlich auch laut der Analyse geeignet waren. Und wie gesagt, dann habe ich mir ein paar Hersteller schon mal rausgesucht, einfach mal so zum Spaß, sage ich jetzt mal, so probehalber kontaktiert und einfach mal geguckt, wie das Ganze abläuft. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich dann wirklich auf Englisch geschrieben habe und kommuniziert habe. Und so ein bisschen die Fachbegriffe muss man ja auch so ein bisschen erstmal reinbekommen. Zum Beispiel hier im FOB zum Beispiel, was das heißt, oder Ex-Work, die Terms of Service. Und und in dem Zeitraum, ich glaube, das war im Juli, da habe ich dann auch wirklich mein derzeitiges Produkt, das erste Produkt gefunden und mich dafür entschieden. Und da habe ich tatsächlich sogar schon die Bestellung aufgegeben, obwohl ich nicht 18 war. Ich bin erst am 1. August 18 geworden. Und sogar die erste Rate überwiesen. Und
also perfektes Timing sozusagen, dass die Ware ankommt. Du dann eigentlich 18 bist oder 18 geworden bist am Datum und dann schnell das Ganze zu Amazon einschickst und dir deinen Account erstellt. Das war das Timing dahinter oder der Plan?
Ja, genau. Also die zweite Rate habe ich kurz vor meinem 18. Geburtstag gezahlt.
Sehr geil.
Und dann war die Ware halt, ich glaube, an meinem 18. Geburtstag oder einen Tag später ist sie dann halt wirklich angekommen.
Ja.
Und deswegen, das war, glaube ich, auch der geilste 18. Geburtstag, den man sich vorstellen konnte. Das war dann wirklich die absolute Freiheit.
Ja.
Ich habe alle möglichen Konten eröffnet, die man dafür braucht. Und war echt cool. Ich habe mich riesig gefreut auf diesen Tag und über diesen Tag dann.
Andere gehen dick feiern. Luis eröffnet sein Konto, sein Geschäftskonto und überweist Geld nach China. Auch eine coole Story. Aber so muss es halt sein. Also ich finde es wahnsinnig cool, dass du so früh schon angefangen hast. Dafür erstmal nochmal dicken Respekt. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Und das mit dem Timing finde ich auch einfach wahnsinnig sympathisch und cool, dass du das wirklich dann so auf diesen Tag hingezögert hast. Okay, jetzt kommt die Ware wirklich an einem Tag nach meinem Geburtstag an und dann geht's wirklich los. Ab jetzt kann ich endlich verkaufen. Sehr, sehr cool. Wir haben eben schon, du hast kurz die Produktrecherche angesprochen, die du ja auch schon davor einige Monate gestartet hast, die Hersteller gefunden hast und so weiter. Vielleicht wollen wir da einfach mal wieder einsteigen. Obwohl, ich würde fast sagen, wir starten da vorne nochmal ein bisschen drauf ein, wie bist du am Anfang vorgegangen? Hast du dir ganz, ganz viele Listen geschrieben mit dem, was du beachten musst, oder hast du einfach konsumiert, direkt auch das Ganze umgesetzt? Was war so ein bisschen die Anfangs- oder die Umsetzung bzw. der Konsum in Bezug auf die Umsetzung? Wie ging es damals los damit?
Ganz am Anfang habe ich erstmal wirklich nur konsumiert und die Daten oder die Informationen auf mich einprasseln lassen, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich glaube, das ist besser, wenn ich es wirklich direkt umsetze. Und dann habe ich angefangen, mir die Stichpunkte, sage ich jetzt mal, das Wichtigste einfach aufzuschreiben auf ein Blatt Papier. Da habe ich, glaube ich, heute noch 30, 40 Blätter Papier, die da in meinem Schrank rumfliegen, worauf ich achten muss. Und im Prinzip ist das viel zu viel. Ich habe eigentlich jedes Detail aufgeschrieben. Und dann habe ich halt geguckt, was kann ich aus allen möglichen Podcast-Einträgen oder auch aus irgendwelchen Facebook-Gruppen, was kann ich daraus mitnehmen? Wie suche ich mir jetzt wirklich mein Produkt aus? Und dann, glücklicherweise, bin ich dann natürlich auf deine Academy gestoßen, und da war das Ganze wirklich nochmal echt cool zusammengefasst. Das hat mir dann im Prinzip auch wirklich geholfen, und da konnte ich mich sehr gut dran langhangeln, und dann bin ich halt so daran gegangen, wie das ja online oder in deiner Academy auch vorgegeben war, und hab das Produkt vor allem datenbasiert recherchiert, welches ich am Ende ausgesucht habe. Das heißt, ich habe ungefähr geguckt, wie verkaufen sich ähnliche Produkte ab. Wie ist die Konkurrenz aufgestellt? Haben die schlechte Bilder, einen schlechten Titel? Wie sehen die Bullet Points aus? Oder auch vom Preis her? Wie viel Konkurrenz gibt's da? Rezensionen? Darauf habe ich geachtet. Und dann bin ich auf mein erstes Produkt gestoßen. Das habe ich mir dann erstmal auf eine Liste geschrieben. Dann habe ich mir noch 5, 6, 7 weitere Produkte aufgeschrieben. Und am Ende verglichen, welches Produkt passt vielleicht am besten zu mir? Weil ich bin ja nach Daten vorgegangen. Also es waren alles potenzielle Produkte, die ich wirklich wählen konnte, mit denen ich dann auch mehr oder minder dann erfolgreich geworden wäre, denke ich. Aber das war dann halt das Produkt, was am besten zu mir passte gleichzeitig. Und ich verrate schon mal was, der Einkaufspreis ist halt relativ niedrig. Und deswegen war es halt für mich auch gut möglich, da auch vernünftige Stückzahlen, denke ich, zum Anfang einzukaufen. Ja, so habe ich dann mein erstes Produkt ausgewählt.
Das mit der Lernphase finde ich ganz interessant, weil ich so ähnlich mache. Ich auch immer bei allem was für, oder wenn ich mir Videos anschaue, irgendwas höre oder sonst was, ich schreibe mir alles nochmal auf, weil ich dadurch einfach viel, viel besser Dinge aufnehmen kann. Das ist bei mir auch sowas, so ein Prozess, wie ich einfach am schnellsten lerne. Ich denke natürlich, dass jeder das hier selber für sich herausfinden muss, aber ich mache es halt wirklich genauso. Ich habe auch immer hier überall in meinem Zimmer dann irgendwie 50, 100 Zettel rumliegen, wo ich dann immer alles draufschreibe und auch nochmal mir visuell darstellen lasse, weil ich es einfach dann besser nochmal verstehe, besser kontrollieren kann. Das ist bei mir auch so eine Methode, die bei sowas immer sehr gut funktioniert und die ich auch immer damit weiterempfehle. Produktrecherche, du hast eben schon ein paar Kriterien angesprochen, und was besonders herausgestochen hat, fand ich, war die datenbasierte Produktrecherche. Vielleicht möchtest du da ein bisschen erklären, was meinst du damit genau, und was war da für dich, oder was steckt da bei dir für deine Interpretation dahinter?
Ich habe halt schon relativ früh, denke ich, verstanden, dass man als Unternehmer nicht unbedingt immer seiner Nase nachgehen sollte und vielleicht seinen Interessen und seinen Emotionen folgen sollte, um am Ende erfolgreich zu werden, sondern Daten. Also man sollte vorher analysieren, wie groß ist der Markt zum Beispiel, habe ich da Potenzial, was besser zu machen, um am Ende auch wirklich meine Verkäufe zu generieren. Es hilft mir ja nichts, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwelche Fußbälle, sage ich jetzt mal, verkaufe, wo aber der Markt zum Beispiel von anderen großen Marken einfach beherrscht wird. Kennen bestimmt viele die großen Sportmarken, wogegen man dann einfach keine Chance hat. Aber es wäre dann mein Interesse, welchem ich dann gefolgt wäre, Fußball. Aber es hätte mich nicht weit gebracht. Wie gesagt, ich muss halt gucken, wie verkaufen sich die Sachen am Ende wirklich ab, oder wie groß ist das Potenzial? Wo kann ich was besser machen? Wo kann ich besser als die Konkurrenz sein, damit die Leute am Ende mein Produkt kaufen? Damit man auch wirklich seine Verkäufe generiert am Ende des Tages. Weil das sollte das Ziel, sage ich jetzt mal, bei Amazon FBA sein.
Ich denke auch, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, oder machen viele einen Fehler, dass man sich einfach von seinen Gefühlen leiten lässt. Ja, und das ist mir auch schon passiert. Also man hat ein Hobby, und dann guckt man natürlich auch in der Nische danach, weil das ist natürlich sein Hobby und jeder möchte ja irgendwie auch irgendwie sein Hobby zum Beruf machen. Und mein Lieblingsbeispiel, das sind einfach die Laufgürtel. Ja, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, die immer gerne oder die gerne Sport machen natürlich, aber die auch gerne laufen gehen. Und dann automatisch wird in die Nischen geguckt und dann ist es, wow, das ist ja ein Laufgürtel, den nutze ich selber, den kenne ich ganz viele Freunde, die den nutzen. Der Markt hat zwar auch eine Nachfrage, aber er ist einfach wahnsinnig überfüllt und da habe ich einfach dann nicht mehr das Potenzial, wirklich einzusteigen, und dann einfach durch diese Emotion, durch dieses Hobby lässt man sich dann leiten und fängt dann mit so einem Produkt an, obwohl die Daten eigentlich ein anderes ein anderes Muster sprechen, eigentlich eher gegen diese Nische sprechen, weil sie zu umkämpft ist, weil zu viel los ist, weil man zu wenig noch verbessern kann, weil alle wirklich top optimiert sind und eigentlich in der Nische, glaube ich, sind alles Private Label Seller. Das ist ziemlich, ziemlich voll. Mhm. Und wenn man da halt am Anfang dabei gewesen wäre, vor vielleicht einem Jahr, dann wäre das super gewesen. Aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt, ist sowas, denke ich, einfach dann zu spät. Und das muss man einfach realisieren und, wie du es gemacht hast, auf die Daten schauen. Und das ist, denke ich, nicht nur bei der Produktrecherche so, sondern bei allem, was man macht. Ja?
Genau.
Auch wenn man Werbung schaltet oder sonst irgendwas. Immer genau die Daten analysieren, funktioniert das, und nicht darauf achten, okay, macht mir das gerade Spaß oder möchte ich unbedingt das und das tun, sondern wirklich immer die Daten dahinter sehen und anhand der Daten dann diese Entscheidung daran treffen. Und das ist wahnsinnig wichtig und auch bei der Produktrecherche.
Ja. Ich denke, das gibt's auch nicht nur bei Amazon FBA, das kann man auf viele unternehmerische Bereiche übertragen. Mein Vater hat das immer die Ich-AG genannt, die Leute dann gründen. Das ist dann, wenn, ja, da wieder der Dönerbudenbesitzer seine Dönerbude neben den weiteren dreien eröffnet, obwohl da halt schon drei sind. Das erfolgt seinem Interesse, ja, und macht sein Ding, aber dass er am Ende den Absatz hat, sage ich jetzt mal, wenn da schon drei weitere Dönerbuden sind, da hat er kein Potenzial mehr, da ist er am falschen Ort vielleicht,
ja,
mit seinem Geschäftsmodell.
Ja. Was war jetzt nochmal so zusammengefasst und nochmal so wirklich die Kernpunkte bei der Produktrecherche, auf die du wirklich am meisten oder die am meisten gewichtet hast? Weil ich finde es halt immer wichtig, dass man die Punkte variabel behandelt. Ja, ich finde nichts Schlimmeres, als zu sagen, okay, das Produkt ist über 500 Gramm, das fällt raus, das ist kompletter Schwachsinn.
Ja,
jeder, der das irgendwie jemandem beibringt oder jemand, der darauf so oder das ist so aussortiert, der hat das nicht ganz verstanden, denn es ist halt einfach so, okay, das Produkt ist schwerer, das kostet mich meistens mehr im Import, da muss ich halt gucken, ob die Marge noch Sinn macht. Meistens ist es aber auch so, dass Produkte, die dann halt schwerer oder größer sind, auch einen höheren Verkaufspreis haben und sich das dann eigentlich wieder komplett ausgleicht. Also das ist einfach gar kein K.O.-Kriterium letztendlich. Was war, oder deswegen halt die Frage, was hast du am meisten gewichtet bei deiner Recherche?
Ich glaube, am meisten, auch bei meinen weiteren Produkten, habe ich gewichtet, dass der Markt da ist. Also, dass ein Absatz potenziell möglich ist, dass der Markt breit ist und dass nicht ein Verkäufer auf Amazon, sage ich jetzt mal, 90% aller Produkte, die unter dem Stichwort zum Beispiel verkauft werden, zum Beispiel jetzt Fußbälle, dass nicht ein Verkäufer 90% aller Fußbälle, die über Amazon verkauft werden, verkauft und die anderen 20, ja, sich die restlichen 10% aufteilen. Und allgemein, wie gesagt, dass der Markt einfach breit genug ist, dass dann nicht einfach nur 100 Einheiten im Monat insgesamt verkauft werden, sondern vielleicht sogar 10.000 oder 20.000, wenn es wirklich ein relativ großer Markt ist, würde ich jetzt mal sagen, dass die Marktbreite da ist, dass man sich selber sozusagen seine Sales abknüpfen kann. Das war auf jeden Fall extrem wichtig. Und dann gibt es noch so ein paar andere Kriterien, wie sieht das mit den Bewertungen aus? Ist da ein Konkurrent drinne, der vielleicht eine Riesenmarke hat und wird das Produkt gekauft, weil diese Marke draufsteht, aus dem Grund zum Beispiel? Oder hat der vielleicht 1.000 Bewertungen oder 2.000 Bewertungen? Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, da reinzugehen, aber für den Anfang würde ich das vielleicht erstmal nicht empfehlen. Ich habe es auch nicht so gemacht. Ich kann halt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber das war halt mein Kriterium auch. Und auch noch, wie sieht die Konkurrenz aus? Also hat die Konkurrenz nur ein Bild, was verpixelt ist, oder haben die Top-Bilder? Und da sind 10 Seller, die Top-Bilder haben und super Listings allgemein. Dann hätte ich mir, glaube ich, auch erstmal was anderes gesucht. Aber in meiner Nische gab es da noch ein bisschen Potenzial. Bei Bildern, bei Titel, bei Bullet Points. Ja, und es gab halt den Absatz. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschlossen. Das waren die Kriterien, ja, auf die ich am meisten geachtet habe, würde ich sagen.
Was war hinter dem ganzen Prozess ungefähr dein Startkapital fürs erste Produkt? Was hast du oder was hast du dir dafür zurückgelegt? Mit wie viel und wie viel hast du insgesamt in den ganzen Prozess investiert, EAN-Nummern, die erste Bestellung, also insgesamt die ganze Order und so weiter? Was war da so dein Budget, mit dem du gestartet hast?
Ich glaube, das waren etwas mehr als 3.000 Euro. Also, wie gesagt, ich habe im Jahr vorher meine PlayStation verkauft, da habe ich das Geld rausgenommen. Ich habe meinen Computer verkauft, da habe ich das Geld rausgenommen. Mein iPad, ich habe eigentlich mein halbes Zimmer ausgeschlachtet dafür und bin auch noch in den Osterferien und in den Sommerferien durchgängig arbeiten gewesen. Als Parkettleger, sehr unschöner Job aus meiner Sicht. Hab da aber relativ gut Geld verdient und das habe ich dann halt rein investiert. Knapp 3.000 Euro, würde ich sagen.
Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung, und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke, generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launch-Strategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten 4 Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf einen Warenwert von mehreren 1.000 Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von 0 auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000-Euro-Grenze mitentwickeln. Und genauso war es eben damals auch mit Jens, dass wir mit ihm dann angefangen haben zu arbeiten in AMC Ventures. Und mit unserer Hilfe hat er dann recht schnell die Ware abverkauft bekommen, sein Geld wieder rausbekommen. Und in der Zeit haben wir bis jetzt schon 3 neue Produkte mit ihm zusammen gesourced, auf den Markt gebracht, die sich sehr erfolgreich verkaufen und richtig starke Gewinne abwerfen. Insgesamt bekommst du dort nicht nur die Unterstützung von 1 oder 2 Personen, sondern von über 20 der Top-Experten aus ganz Deutschland. Unternehmer, die bereits 7-stellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt seit AMC Ventures zu 100% auf persönliche Betreuung, unter anderem 1:1 Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du hier keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Hast du dir damit dann eine Nische ausgesucht, wo der Markt schon ziemlich voll ist? Oder hast du auch ein bisschen geguckt, okay, suche ich mir lieber was aus, wo zwar viele Verkäufe gehen, aber wo noch eigentlich gar kein Private Label Seller drin ist? Einmal in die Richtung. Und hast du dir ein Produkt ausgesucht, was im Verkaufspreis relativ hochpreisig war? Also natürlich dann auch meistens relativ teuer zum Einkaufspreis. Oder natürlich das Budget, ich meine, du hattest jetzt 3.000 Euro, hast du eben gesagt, hast du damit dir dann eher etwas gesucht, was ein bisschen günstiger war? Wie bist du da mit so einem doch ein bisschen geringen Budget, muss man ganz klar sagen. Es gibt viele, die starten mit mehr Geld auf jeden Fall. Wie bist du da vorgegangen, dass du das letztendlich so gehandelt hast, dass es auch so funktioniert hat mit deinem ersten Produkt?
Ich habe zu dem Zeitpunkt eine Nische gewählt, in der noch nicht so viel Konkurrenz herrschte allgemein. Und es gab, glaube ich, ein paar Private Label Seller schon, aber die waren halt relativ schlecht optimiert. Also die hatten zum Beispiel nur 2 Bilder oder der Titel bestand aus 2 Begriffen. Und meine Nische war halt nicht so kompetitiv und deswegen habe ich die auch gewählt. Wie gesagt, ich hatte halt nicht so viel Startkapital. Deshalb ist mein erstes Produkt auch ein Produkt geworden, was einen sehr niedrigen Verkaufspreis, würde ich schon sagen, hat. Oder relativ niedrigen. Wiederum ist aber auch der Einkaufspreis natürlich niedrig. Deshalb konnte ich halt auch eine höhere Stückzahl direkt am Anfang abnehmen vom Hersteller. Und das passte halt so zu meinem relativ geringen Budget von knapp 3.000 Euro ganz gut dazu. Und hat super gepasst am Ende.
Das ist aber auch super, super wichtig, denn ich sehe auch immer, dass viele ihr Startkapital nicht richtig dem Markt anpassen. Ja, das ist so ein perfektes Beispiel. Du fängst halt mit 2.000, 3.000 Euro an, was möglich ist, aber suchst dir ein Produkt aus, was im Einkaufspreis schon 5, 6 Euro kostet. Ja, das funktioniert nicht wirklich. Dann kannst du dir davon 200, 300 Einheiten bestellen, wenn du nochmal die ganzen anderen Kosten für ERN-Nummern und Co. alle abziehst. Damit kommst du aber nicht weit. Letztendlich verkaufst du 100 Einheiten und hättest eigentlich schon vor eigentlich ja, bevor du deine aktuelle erste Bestellung bekommst, schon wieder nachbestellen müssen. Also das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, mit 200, 300 Einheiten in die meisten Märkte eigentlich einzusteigen, wenn da halt eine Nachfrage da ist und wirklich was verkauft werden soll. Ja, deswegen auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer jedem mitgebe, dass man das Budget einfach dem Markt anpasst. Also natürlich kann ich mit 10, 20.000 Euro auch ein Produkt im Einkaufspreis einkaufen, was mich 20, 30 Euro kostet, aber das klappt halt einfach nicht mit einem Minimum-Budget und ich denke, das hast du da ziemlich, ziemlich gut dann angepasst, wie du es ja auch erzählt hast. Einfach so ein bisschen auf die Umstände. Was mich da mal ein bisschen interessieren würde, ist ja generell so, dass wenn man ein Produkt hat mit einem niedrigeren Verkaufspreis, natürlich hast du eben auch den niedrigen Einkaufspreis genannt, mich würde mal so ein bisschen interessieren, ob das mit der Marge dann überhaupt noch Sinn macht. Hast du da eine ganz gute Profitmarge oder ist die ziemlich gering? Wie sieht es mit den PPC-Kosten insgesamt so aus? Also ein bisschen vielleicht über den Return on Investment des eingesetzten Geldes vielleicht so ein bisschen quatschen, denn das, denke ich, ist auch immer sehr, sehr wichtig.
Ja, ich bin derzeit noch Kleinunternehmer und da muss ich halt noch keine Mehrwertsteuer abführen. Das erhöht meine Marge natürlich dieses Jahr noch. Und ich glaube, ich habe 150% Marge des Einkaufspreises. Also jedes Mal, wenn ich ein Produkt verkaufe, verdoppel ich sozusagen meinen Einsatz oder ein bisschen mehr sogar. Und mit der Marge bin ich recht zufrieden. Es ist halt ein Produkt, wo die Marge ja in Euro dann nicht so hoch ist. Das Gute ja bei dem Markt oder bei der Nische ist halt, wie gesagt, dass ein relativ geringes Konkurrenzlevel herrscht. Dementsprechend waren auch die PPC-Preise von Anfang an nicht so hoch. Also ich habe jetzt weitere Produkte, da sind die Pay-per-Click-Kosten pro Klick halt das Doppelte. Und das passt alles sehr gut in der Nische und es rechnet sich auf jeden Fall.
Darf ich fragen, was deine PPC-Kosten am Anfang waren, als du in dieser Nische eingestiegen bist? Denn das ist, glaube ich, auch eine Frage von vielen, die starten, weil das kannst du halt einfach vorher nicht kalkulieren. Ja. Es gibt ja nicht irgendwie eine Tabelle, wo du gucken kannst, bei dem Produkt zahle ich nur die Kosten. Amazon gibt einem da zwar immer so ein vorgeschlagenes Gebot, was aber
völlig nutzlos
ist. Genau, völlig nutzlos ist, sehe ich ganz genauso. Das heißt, wie hoch waren da so ein bisschen die Kosten, dass man da vielleicht, oder dass man da so ein paar Rückschlüsse ziehen kann, auch vielleicht Leute, die auch gerade in so eine Nische oder allgemein in den Markt einsteigen wollen. Da kann ich gleich auch nochmal so ein paar Erfahrungswerte zu sagen.
Das variiert natürlich von Tag zu Tag und auch von Woche zu Woche so ein bisschen. Aber ich glaube, in den ersten 2 Monaten habe ich am Tag so zwischen 5 und 8 Euro PPC-Kosten ausgegeben. Im Vergleich zu meinen anderen Produkten ist das verschwindend gering fast schon. Also da sollte man sich nicht blenden lassen. Da geht einiges an Geld am Ende drauf. Aber dafür habe ich natürlich auch am Ende den Absatz gehabt. Also so ist es nicht.
Ja, was war ungefähr so ein Klickpreis? Bei was lag der ungefähr?
Ich glaube, der liegt jetzt derzeit so bei 25 Cent, 30 Cent. Natürlich je nach Keyword unterschiedlich. Das ist halt wirklich günstig.
Ja. Mhm. Ich habe auch Produkte, habe ich mittlerweile einen Klickpreis, weil die Konkurrenz ziemlich stark geworden ist, von einem Euro. Ja, also echt schon richtig teuer. Also da geht ordentlich was über den Tisch. Und dann habe ich aber auch wieder Produkte, da liegt das Ganze bei 40 Cent. Ja, und das ist dann aber auch wieder so, dass natürlich in den umkämpften Nischen, also wo ich dann halt diesen Euro zahle, da hat jedes Produkt dann halt schon die 100 Reviews halt locker drauf und da ist halt wahnsinnig viel los. Das heißt, deswegen hier auch wieder ganz wichtig, das Budget letztendlich dem Markt anpassen. Und wenn man halt eine Nische sieht, wo jedes Produkt hier oder wo ganz, ganz viele Private Label Seller sind, ja, die schalten natürlich auch eigentlich alle PPC, weil sie wissen, wie mächtig das Ganze ist, dann muss man hier auch schon ein bisschen an Budget oder die Marge ein bisschen runterrechnen automatisch bei der Kalkulation durch die PPC-Kosten. Da ist immer ein ganz gutes Indiz, wie eben gesagt, also wenn halt wenig Private Label Seller da sind, sind meist auch die PPC-Kosten ziemlich gering. Ist mir halt immer wieder oder fällt halt einfach immer wieder auf, weil die großen Firmen, die lassen ihre Autokampagne meistens da laufen, haben auch PPC an, aber so eine automatische Kampagne mit einem Gebot von 20 Cent, ja, und das ist halt gar kein Problem und die stehen dann irgendwo ganz, ganz hinten auf den Pages oder auch in den anderen Listings und das deswegen immer super, super cool und da hat man echt einen wahnsinnig geringen Klickpreis oft. Ja.
Also ich habe am Anfang zum Beispiel meine PPC-Kampagne nicht optimiert und dann hatte ich da auf einmal so 3-4 Tage hintereinander, wo ich da auch nicht drauf geachtet habe, wo ich dann auf einmal 25 Euro am Tag ausgegeben habe.
Ja.
Und dann habe ich auch relativ schnell gehandelt, weil ich gemerkt habe, das ist dann doch viel Geld, was flöten geht für relativ wenig Output am Ende und wenig Umsatz.
Ja.
Sollte man auch drauf achten. Am Anfang kann man mit einer Autokampagne, glaube ich, starten, das habe ich auch gemacht. Die habe ich aber relativ schnell wieder abgeschaltet und meine eigene Kampagne gestartet. Das ist auch gar nicht so kompliziert. Das ist in deiner Akademie echt super erklärt. Hast du bestimmt auch nochmal woanders erklärt. Und so habe ich auch meine PPC-Kosten dann noch ein bisschen weiter runterdrücken können. Schlechte Keywords, ausgeschaltet. Gute Keywords, nochmal ein bisschen optimiert vom Preis her.
Darüber reden wir, denke ich, am Ende nochmal. Wenn wir dann wirklich nochmal so diese Step-by-Steps durchgegangen sind. Wir sind gerade so ein bisschen durcheinander gegangen. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, das Interview ist. Glaube ich auch so einfach eine coole Story und da ist das, denke ich, überhaupt gar kein Problem. Ich denke, Produktfindung haben wir ganz gut abgeschlossen. Wir haben die wichtigsten Kriterien eben nochmal ziemlich ausführlich genannt. Ich würde jetzt sagen, wir gehen ein bisschen zur Herstellerfindung über. Wie bist du da vorgegangen? Welche Plattform hast du erstmal genutzt? War es für dich sehr kompliziert, erstmal so einen Hersteller zu finden? Aufwendig? Ging das super schnell? Waren die Samples gleich top? Vielleicht magst du da einfach noch so ein bisschen deine Erfahrung bei deinem ersten Produkt schildern und jetzt auch bei deinem zweiten Produkt, was du ja jetzt auch vor ein paar Monaten gelauncht hast. Wie dauert so deine besten Hacks, Tipps und auch deine Vorgehensweise immer so ist?
Ja klar, also meine erste Anlaufplattform ist Alibaba, also ist bei vielen, denke ich, so, ist eine riesen Plattform und ja, da habe ich dann erstmal einfach das Keyword eingegeben, den Suchbegriff. Ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Fußball und dann kommen da natürlich tausende an verschiedenen Angeboten. Und ich denke, dabei ist es wichtig, dass man nicht den besten Hersteller sich da rausfischt und einfach mal anschreibt oder so. Kann man natürlich machen. Aber ich habe da wirklich viel Zeit investiert und um halt den besten Hersteller zu finden und bin da auch auf die hinteren Seiten gegangen und habe alles Mögliche mir angeguckt. Es gibt natürlich verschiedene Varianten, jeweils von dem Produkt in verschiedenen Farben, verschiedene Größen. Das eine hat dann nochmal so ein Extra an Produkt selber. Und da habe ich dann einfach mal angeschrieben und nach den Preisen gefragt und auch verschiedene Hersteller angeschrieben und verglichen auf jeden Fall. Und ja, die Bestellung vom ersten Sample war echt recht unaufwendig. Der hat mich da selber gefragt, möchtest du dieses Sample-Paket? Die hatten da schon so ein vorbereitetes mit verschiedenen, ja, wie gesagt, Variationen, Farben, Ausführungen und den Verpackungen direkt dabei. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man sich, wenn man Samples bestellt, direkt alle Verpackungen, die sie anbieten, mitschicken lässt, damit man auch die vergleichen kann. Und das war halt ein Hersteller, der auch für große Marken, sage ich jetzt mal, herstellt. Und dementsprechend war ich von der Qualität auch von Anfang an schon so ein bisschen überzeugt. Und als die Produkte dann bei mir ankamen, die Samples, hat mich das dann auch vollkommen überzeugt. Und dann bin ich halt relativ schnell auch zum Bestellprozess übergegangen. Das war vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig. Ich war halt sehr, sehr motiviert und wollte da so schnell wie möglich anfangen. Aber es hat zum Glück geklappt am Ende.
Muss ich auch nochmal sagen, also als ich damals auch gestartet bin, da war ich auch super blauäugig noch in der Herstellerfindung. Das heißt, ein Sample bestellt, das war super und dann habe ich da schon die erste Bestellung aufgegeben. Mittlerweile mache ich es halt wirklich so, dass ich mir für jedes Produkt Minimum 2-3 Samples bestelle, dann die Konkurrenz auf dem Markt auf Amazon kaufe, eventuell andere Konkurrenz auf anderen Plattformen, dann habe ich hier 5-6 Samples immer liegen, die ich dann wirklich perfekt vergleichen kann. Ich denke, das ist super, super wichtig. Und am Anfang ist man da, glaube ich, fast ein bisschen zu schnell. Es hat, glaube ich, einerseits ein bisschen was damit zu tun, da man auch nicht so viel Geld in Samples verschwenden möchte, was man damals immer sich...
Also das habe ich mir wirklich genauso damals gedacht. Genau. Ich möchte da kein Geld drin verschwenden, aber...
verschwenden, das ist nämlich das Wort. Es ist kein Verschwenden.
es ist definitiv kein Verschwenden. Es ist ausschlaggebend für den weiteren Verlauf. Wenn man ein Produkt mit wirklich scheiß Qualität hat, dann ist das nicht beständig. Das ist nichts Langfristiges. Und das ist extrem wichtig.
Und das Fiese ist ja auch noch, ne, wenn du jetzt, sag ich mal, du hast einen Hersteller gefunden, da bestellst du das jetzt und das hat scheiß Qualität. Dann komm einfach mit der Zeit, das kann ja auch zum Beispiel, du hast das Ganze abverkauft, hast in der Zeit einen anderen Hersteller gesucht, der jetzt die Qualität hat, die du möchtest, und dann tue ihn langsam die schlechten Reviews der ersten Bestellung ein, ja. Und damit hast du eigentlich ja gar nichts mehr zu tun. Das heißt, dein Listing hat einfach extrem schlechte Reviews drauf, obwohl das nicht mehr das Produkt ist, was verkauft wird eigentlich. Ne? Also das ist wahnsinnig fies und deswegen wirklich hier viel Zeit investieren, dass man hier gute Qualität findet. Du hast eben angesprochen, dass du einen Hersteller gefunden hast, der auch für andere große Marken produziert. Ich habe auch ein paar davon. Wie bist du davon vor oder wie bist du vorgegangen, dass du das herausfindest? Hast du dir das einfach gesagt, dass du ihn angeschrieben hast, oder hast du die Firma gegoogelt oder wie bist du da vorgegangen?
Ich habe ein Produkt, was der auf seiner Alibaba-Page hatte, relativ ähnlich auf Amazon selber schon gesehen. Da kam mir schon der Gedanke, ja, könnte derselbe Hersteller sein. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt, also ganz stumpf, ist dieses Produkt auf Amazon von Ihnen? Sind Sie der Hersteller dafür? Und das hat er mir dann auch ganz offen und ehrlich beantwortet und einfach ja geschrieben. Ich glaube, das ist aber nicht immer so einfach. Aber es gibt noch ein anderes Beispiel, da habe ich ein ähnliches Produkt, was ich auch auf der Herstellerseite gesehen habe, wirklich im Retail-Store gesehen, also im Laden. Ich glaube, das war bei Karstadt oder Galeria Kaufhof. Und das ist der Hersteller, der das dann auch heute bei mir geworden ist, weil das Produkt, was ich da gesehen habe, ist halt wirklich von einer großen Marke gewesen. Und die arbeiten dann, denke ich, auch mit relativ vertraulichen Herstellern zusammen. Und das kann ich jetzt im Nachhinein auch bestätigen. Ist natürlich nicht immer so, aber es war so ein bisschen Überzeugungspunkt schon.
Ja, also ich finde auch, Ich frage auch immer gerne mal nach, ne? Also für wen die so produzieren und so weiter. Ist natürlich immer schwierig, wie man sich darauf verlässt. Also ne, natürlich, die Bilder auf Alibaba, die haben die wirklich, muss man einfach mal sagen, ganz oft auch aus dem Internet gezogen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen kritisch. Okay, produziert der jetzt wirklich für die große Brand oder hat er das kurz mal gegoogelt und das Bild hier bei Alibaba ins Produktbild mit eingefügt? Ist mir auch schon oft passiert, dass das viele machen. Das findet man aber oft auch einfach heraus, weil viele Hersteller verhalten sich nicht professionell. Da denke ich, können wir gleich auch nochmal drüber schreiben, wie so ein bisschen die Kommunikation war. Denn ich da filtert man das dann automatisch so ein bisschen raus. Ja, ich mache es nämlich genauso. Ich habe manchmal sogar 20, 30, mit denen ich oder die ich erstmal anschreibe, mit denen ich dann auch kurzzeitig kommuniziere. Und automatisch merkt man gleich, okay, die machen sowas oder die sind wirklich erfahren. Ja, mit denen möchte ich zusammenarbeiten und so. Geht das von ganz alleine. Aber darüber reden wir gleich nochmal. Jetzt nochmal kurz darüber, oder um herauszufinden, ob der auch für andere große Marken produziert. Ich frage auch ganz gerne mal nach. Meine Erfahrungen sind da ein paar. Sagen die das auch ganz klar? Okay, wir produzieren zum Beispiel für die und die großen Firmen oder die Marke und so weiter. Manchmal ist aber auch so, hey, nee, können wir nicht sagen, das ist unser Firmengeheimnis letztendlich.
Ist ja auch legitim.
Muss ich auch ehrlich sagen, dass das eigentlich die bessere Methode ist. Weil stell dir mal vor, wir würden als Seller bei ihm verkaufen, dann kommt ein anderer Private Label Seller an, der fragt das und dann sagt er, ja, ach, guck mal hier, für die produzieren wir auch und so weiter. Das möchte man natürlich eigentlich selber nicht. Ne? Und deswegen schreibe ich das übrigens auch immer meinen Herstellern, weil ich weiß, dass die das oft gerne mal rausplappern, um halt Kunden zu bekommen. Ist ja auch relativ logisch, die wollen Kunden haben. Und sowas mit einer großen Marke zu nennen, ist natürlich dann direkt, okay, guck mal, wir produzieren für die. Ja, und deswegen erwähne ich das da immer nochmal, weil ich finde es halt persönlich nicht so gut. Und ich finde es auch eigentlich nicht so ein 100% professionelles Zeichen, wenn sie es sagen, ja. Es machen halt aber viele, aber ich bin mir da auch noch nicht ganz so schlüssig und ich arbeite halt auch mit vielen zusammen, die das dann halt erwähnt haben, weil es halt wirklich dann der Proof of Concept war, dass sie halt wirklich für die Marke produzieren. Das findet man eigentlich relativ auch an den Samples heraus, ne? Relativ einfach an den Samples heraus, wenn das dann schon mit den Marken oder mit den Brandings halt gebrandet ist, was natürlich manchmal so ist, oder dass Produktfotos, also zum Beispiel dann, wenn man ein paar Fotos noch haben möchte von verschiedenen Produkten, die sie haben, dass da dann der Markenname draufsteht und so weiter. Ja. So findet man sowas dann auch oft heraus, aber 100% sicher kann man sich eigentlich dann nie wirklich sein, außer man arbeitet schon lange mit dem Hersteller zusammen. Da habe ich mittlerweile auch sehr, sehr gute Beziehungen zu einigen und da würde so eine Frage auch 100% ehrlich beantwortet werden, das weiß ich. Super, dann haben wir den Prozess auch nochmal kurz beschrieben. Wie bist du jetzt beim Filtern letztendlich so ein bisschen vorgegangen? Was war dir oder wie hast du festgestellt, dass dein Hersteller wirklich professionell ist, dass er wirklich oder dass er schon wirklich erfahrener Hersteller ist, dass er gute Qualität hat? Natürlich das an den Samples, aber wie bist du halt in der Vorauswahl vorgegangen? Hast du da vielleicht noch so ein paar Key-Tipps, die dir da gut geholfen haben?
Also mir war halt wichtig am Anfang, dass es von Anfang an die Kommunikation stimmte. Also wenn ich was geschrieben habe, dass ich zum Beispiel auf eine konkrete Frage, die ich zum Beispiel, meine Fragen nummeriere ich immer, wenn ich die anschreibe. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, dann könnt ihr nämlich auch immer erstens direkt die Antwort dahin schreiben und bei zweitens auch. Ich glaube, das ist wichtig, dass man wirklich konkrete Antworten bekommt auf die Fragen, die man gestellt hat. Und ja, die Qualität der Antworten war dann zum Beispiel auch ausschlaggebend, wie ich den Hersteller eingeschätzt habe. Hat er ein bisschen drumrum geschrieben um das, was ich eigentlich gefragt habe und will da vielleicht was verheimlichen. Und auch wie schnell hat er überhaupt geantwortet? Hat er sich da irgendwie 4-5 Tage Zeit für gelassen oder vielleicht sogar am selben Tag geantwortet? Und da habe ich bis jetzt ehrlich gesagt sehr positive Erfahrungen gemacht. Die Hersteller schreiben alle relativ schnell zurück, also spätestens am nächsten Tag bei mir sogar. Und mit manchen kann man zum Beispiel auch über Skype kommunizieren und die schreiben dann auch sofort zurück. Das war auf jeden Fall ein Auswahlkriterium, was ich da getroffen habe. Und natürlich dann das Produkt, wie ist die Qualität und auch die Verpackung hat mich sehr interessiert, weil ich denke, das gehört auch zum Produkt dazu, zum Erlebnis für den Kunden. Und wenn das dann in so einem Polybeutel, also ja, was man natürlich machen kann am Anfang, aber wenn das dann in so einem durchsichtigen Beutel einfach verpackt ist, ich glaube, das kommt dann immer nicht so gut rüber. Da habe ich auch Wert drauf gelegt, wie ist die Verpackung.
Ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist bei mir auch immer ein wichtiges Auswahlkriterium. Wenn ich generell mit dem Hersteller kommuniziere, dann geht es mir auch darum, was für Verpackungsmöglichkeiten habe ich. Ja, das ist mir persönlich auch wichtig, dass meine Produkte professionell verpackt sind. Das ist, denke ich, auch super wichtig, wenn man das Ziel hat, sich eine Brand aufzubauen, und spielt eine Verpackung halt eine super, super wichtige Rolle. Und wenn man dann schon merkt, okay, der bietet mir erstens kaum Optionen an und sehr, oder wenn er mir Optionen anbietet, dass sie sehr unhochwertig sind, das heißt, er bietet mir vielleicht ein Polybag mit einem Sticker drauf an, ja, oder er bietet mir einfach einen bedruckten Zipperbag an. Zipperbag ist halt der mit dem kleinen Reißverschluss oben drauf, ja, und nicht mal irgendwie eine hochwertige Colorbox oder sonstiges. Dann finde ich das immer schon das erste Auswahlkriterium, okay, der fällt wahrscheinlich schon mal raus. Dann ist es einfach so, wenn solche Hersteller wirklich mit professionellen Marken auch zusammenarbeiten, es gibt keine Marke, die Produkte eigentlich in irgendwelchen Plastikbeuteln auf den Markt bringt. Das gibt's halt einfach nicht. Es sind eigentlich zu 99% mal Colorboxen, also wirkliche Pappboxen, die du im Retail-Store siehst, weil da verkaufen natürlich auch viele, oder andere sehr hochwertige Verpackungen. Also das ist eigentlich immer so. Mindestens 90% sage ich jetzt einfach mal. Und das muss wirklich gegeben sein, dass hier eine hochwertige Option besteht. Und dann auch bei den Samples finde ich immer, wenn man sich mehrere Optionen schicken lässt, dann sieht man da auch schon immer schön an der Verpackung, wie hochwertig die ist. Ja. Und wenn das dann wirklich nur so ein zusammengeklappter Pappschinken ist, ja, also so ein bisschen so ein labberner Schinken so ein bisschen vorgestellt aus Pappe. Ja, das ist natürlich auch nicht das, was man möchte. Und das ist halt auch immer da schon so ein super Auswahlkriterium. Die Verpackung ist wirklich ein guter Punkt, wo man herausfinden kann, finde ich immer, ob der Hersteller wirklich Erfahrung hat, denn große Marken legen da auch einfach immer viel Wert drauf. Das ist einfach so. Und ja, da immer ein wichtiges Auswahlkriterium, finde ich.
Ja.
Ja. Und zu Skype, was du eben gesagt hast, ist bei mir auch immer so, dass ich oft gemerkt habe, dass die Kommunikation über Alibaba oder per E-Mail sehr schleppend war. Ja. Und dann habe ich einigen, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, die sind ziemlich professionell, weil ich irgendwie durch Fotos überzeugt war, durch den Service, den sie mir bis jetzt zwar geboten haben, aber trotzdem sehr langsam im Antworten waren, gemerkt habe, okay, die können was sein, habe ich dann oder bin ich dann zur Kommunikation auf Skype gewechselt und auf einmal, zack, kamen die Antworten ratzfatz rein. Also es war dann nur kurz Wechseln des Mediums und schon, ja, letztendlich ging das da ganz, ganz schnell. Das heißt, ich würde, wenn ich wirklich durch ein paar Dinge mich der eine überzeugt hat, würde ich dann eventuell, wenn die Kommunikation nicht so stimmt, hier nochmal die Plattform switchen und wenn es hier natürlich dann besser ist und sehr gut ist, dann auch dort natürlich weiterverfahren und nicht automatisch sagen, okay, der antwortet mir nur alle anderthalb Tage per Alibaba, der ist raus, ja. Sondern da immer auch ein bisschen abschätzen, okay, liegt es jetzt an der Plattform, ist es bei Skype auch so und so weiter und nicht irgendwie Entscheidungen innerhalb von einer Sekunde treffen. Ja? Also ein bisschen auch erstmal kommunizieren und Daten sammeln, wieder hier datenbasierte Entscheidungen treffen, erstmal so ein paar Daten wirklich sammeln, weil du kannst halt keine Entscheidung aus ein, zwei Nachrichten treffen. Ist halt einfach so.
Ich hatte es auch mit einem Hersteller, mit dem habe ich zuerst über E-Mail geschrieben und dann am Ende habe ich gefragt, ob wir nicht über Skype schreiben können. Das haben wir dann auch gemacht und nach 2 Wochen hat die nette Dame mich dann gefragt, ob wir nicht wieder zurück auf E-Mail switchen können. Ich glaube, ich habe es einfach ein bisschen übertrieben. Ich habe da auch wirklich jeden Fizzle-Kram nachgefragt nochmal. Ich glaube, die war dann so ein bisschen angenervt. Ja, also das war in meiner aufgeregten Phase, wollte ich wirklich alles wissen, jedes Detail.
Ja.
Und kann man aber trotzdem benutzen, also mache ich jetzt heute auch, aber man sollte sich halt auf das Wesentliche beschränken.
Ja, was meinst du bei deiner aufgeregten Phase? Willst du uns dazu noch ein bisschen erzählen?
Ja, wie gesagt, das war halt so in der Phase, ja, kurz vor meiner ersten Bestellung, also bevor ich noch 18 geworden bin, 2-3 Monate vorher, da war ich halt so tief in dem Thema drin, ich wollte jeden Tag anfangen, also ich wollte einfach jeden Tag starten, meine erste Bestellung aufgeben und ich war einfach sehr aufgeregt bei dem ganzen Thema und wollte wirklich alles wissen über das Produkt, wie sieht das aus, wie schwer ist das und ist der Preis dann nochmal ein bisschen günstiger oder sowas und ich war nicht so gelassen, sondern ich war sehr hektisch, denke ich. War komisch.
Gleich ich nochmal beim ersten Produkt. Also ich merke ich auch immer wieder, in den Gruppen sieht man das bei uns ja auch in unserer Community immer, wie aufgeregt dann die ersten Leute sind. Ja, ich habe jetzt mein Produkt eingelagert und irgendwie 50 Einheiten sind noch nicht eingelagert. Ist das jetzt normal oder sind die weg oder sonst irgendwas? Man ist halt einfach super, super aufgeregt und es ist halt so viel Neues. Mittlerweile bin ich bei mir so super abgehärtet. Selbst wenn das halt nicht ankommt, dann weiß ich, Amazon erstattet mir das und das ist mir super egal. Also man wird einfach viel relaxter mit der Zeit.
Ich denke, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Also ich habe auch, da sind zum Beispiel, dann hat Amazon da 100 Einheiten zu viel eingebucht. Und ich weiß auch nicht, was da irgendwie schiefgegangen ist. Ich glaube, ich habe da die Zettel falsch auf die Kartons draufgeklebt. Und dann habe ich auch so Nachrichten bekommen, da sind zu viele Einheiten und passen Sie bitte beim nächsten Mal auf, sonst müssen wir Konsequenzen draus ziehen und so. Und dann war ich auch so richtig auf, was habe ich falsch gemacht. Aber es legt sich alles mit der Zeit und da kann gar nicht so viel passieren, wie man sich vorher immer vorstellt.
Das ist wirklich so immer. Man macht sich zu viele Gedanken am Anfang, aber es ist am Anfang, denke ich, auch wichtig, damit man, ich denke, dass so ein kleiner gewisser Druck oder so ein gewisser Angst, die dahinter steht, immer noch so ein bisschen den Fokus stärkt. Also wenn man ein bisschen ängstlich ist, dann ist man fokussierter, achtet wirklich auf die kleinen Details dann noch, dass alles wirklich perfekt läuft. Das ist, denke ich, auch relativ wichtig eigentlich. Herstellerfindung haben wir, denke ich, ganz gut abgeschlossen. Letztendlich würde ich jetzt zum Import kurz switchen. Ich denke, das können wir relativ schnell machen. Das ist nicht ganz so interessant. Einfach nur kurz, wie hast du deine Ware importiert? Vielleicht dazu ein bisschen was, so einen kleinen Überblick, dass wir wissen, wie du da fortgefahren bist.
Ja, da mein erstes Produkt ein kleines, leichtes Produkt ist, konnte ich das auch relativ günstig mit DHL Express verschicken. Das hat mir mein Hersteller direkt in den Einkaufspreis mit eingerechnet. Ja, und deshalb hat DHL das alles für mich übernommen. Habe ich eine EORI-Nummer angemeldet, an DHL geschickt. Und dann haben die auch die Verzollung und sowas alles für mich übernommen. Dann habe ich Zoll und Einfuhrumsatzsteuer am Ende an DHL bezahlt, die das vorher an den Zoll bezahlt haben. Und somit war das Thema eigentlich auch für mich sehr, sehr, sehr simpel.
Ja, also ein Produkt, was man sehr, sehr einfach, sage ich mal, importieren kann.
Ja.
Und auch von den Kosten her nicht günstiger per Logistiker, glaube ich, bei denen kleinen Bestellmengen gewesen wäre. Ne?
Nee, auf jeden Fall nicht.
Okay. Also da sehr, sehr simpel vorgegangen. Super, dann würde ich zum Launch vorgehen. Ein sehr, sehr interessantes Kriterium, denke ich. Und letztendlich zu der Vermarktung, denn ich denke, dass du hier einiges richtig machst, weil sonst würden sich deine Produkte nicht so gut verkaufen. Und dann möchte ich noch ein bisschen kurz das zweite Produkt anschneiden, was du jetzt auch vor einiger Zeit sehr, sehr erfolgreich auch wieder gelauncht hast. Ob du da was anders gemacht hast, was da wieder so ein bisschen oder wo du denkst, wo da wirklich die wirklichen Hacks sind, wieso das Ganze wirklich sich so gut verkauft, dass wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also jetzt so ein bisschen den Launch, bist du da aggressiv vorgegangen, hast du nur irgendwie dir gedacht, okay, ich gebe 10, 20 Produkte weg oder bist du gleich all in gegangen, rausgefeuert, Sales generiert, wirklich einen Algorithmus angekurbelt, um wirklich dein Produkt zu pushen, richtig zu investieren am Anfang und dann erst später die Früchte zu ernten, oder was war da so deine Vorgehensweise?
Ja, genauso wie ich die Monate vorher on fire war, habe ich am Ende auch meine Produkte da rausgefeuert. Also mein Launch war, glaube ich, sehr aggressiv. Ich habe, glaube ich, insgesamt um die 190 Einheiten rausgefeuert. Da ging das ja noch, dass man Bewertungen generieren konnte, indem man einem Produkttester das Produkt für 1 Euro oder kostenlos zukommen lässt und er dafür eine Bewertung schreibt. Und das habe ich da im großen Stil gemacht. Da habe ich hauptsächlich Facebook-Gruppen für verwendet. Hat alles super geklappt, und AIM Set Stars, kennen bestimmt auch einige, habe ich dafür auch verwendet, zum Teil für die Rezension. Und so habe ich eine große Nummer an Rezensionen gesammelt. Was auch wichtig war, mir persönlich, weil ich halt ein relativ günstiges Produkt habe, waren die Produktbilder. Ich denke, das erste Bild ist da besonders wichtig, weil viele Leute, denke ich zumindest, da muss ich nochmal datenbasiert vorgehen, denke ich, viele Leute, die ein kleines Produkt kaufen oder ein günstiges Produkt, die lesen sich nicht wirklich die Beschreibung dann noch durch, wenn das ein paar Euro kostet und die Bullet Points und sowas, sondern die gucken sich vielleicht den Titel an, den Preis und die Bilder, vor allem das Hauptbild, wie sieht das Produkt aus und dann hauen sie sich in den Einkaufswagen und deswegen waren die Bilder mir sehr wichtig, sorry. Ja, das habe ich bei einem professionellen Produktfotografen gemacht, mit dem bin ich extrem zufrieden. Ist auch ein sehr cooler Typ, der hat auch meine Verpackung designt. Und so sah dann mein Launch aus.
Ja, also sehr viel letztendlich auch hier in die Vermarktung, also in die Bilder investiert.
Ja, da habe ich auch Geld für ausgegeben. Also ich glaube, da sollte man nicht dran sparen an den Bildern. Man denkt vielleicht am Anfang, ja, da kann ich vielleicht selber ein Foto mit dem iPhone machen. Habe ich drüber nachgedacht, aber mir war es das auf jeden Fall wert und das war die richtige Entscheidung. Ich glaube, die hat mir auf jeden Fall zu diesem Push mit dem Produkt geholfen und zu dem Erfolg geführt, denke ich auch zum Teil, dass ich wirklich super Bilder machen lassen habe. Es hat mich Geld gekostet, aber ich bin zufrieden und ich finde es gut, dass ich diese Investition eingegangen bin.
Ja. Nochmal zum Launch ein bisschen, also sehr, sehr aggressiv vorgegangen, hast du gesagt. Mittlerweile ist ja so, dass die Review-Änderung da eingetreten ist. Das heißt, das Ganze kann man natürlich immer noch so launchen, das ist ganz, ganz wichtig und würde ich auch genauso weiter launchen. Also Sales generieren unter verschiedenen Keywords. Hast du da irgendwie, bist du dort vorgegangen, hast die URL mit dem Keyword kopiert, hast du den Kunden eine Anleitung gegeben, wie sie dein Produkt in der Suche bei Amazon finden oder hast du da noch irgendwas genutzt, dass du da auch wirklich für einzelne Keywords Sales generierst oder bist du da einfach so vorgegangen, hier ist den Link und kauf einfach und ist mir komplett egal, ich möchte einfach nur Verkäufe generieren. Hast du da noch irgendwas zusätzlich genutzt?
Ich habe einen Link genommen, also ich habe selber mein Produkt gesucht. In der Suche bei Amazon bin dann durch die Seiten durchgeswitcht und habe dann irgendwann mein Produkt gefunden, draufgeklickt, den Link kopiert und dann habe ich oben im Link irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das ging, habe ich ein Keyword, glaube ich, geändert und das war dann sozusagen mein Hauptkeyword und diesen manipulierten oder modifizierten Link habe ich dann meinen Testern geschickt. So dass es sozusagen über dieses Keyword läuft. Ich glaube, der Algorithmus fässt das dann so auf, dass er registriert, die Leute sind über dieses Keyword gekommen, haben das gesucht und sind auf das Produkt gegangen und kaufen das nun. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich weiß auch nicht, rechtens das überhaupt ist und konform mit dem Amazon-Richtlinien. Ja.
Erstmal, also ich denke, man kann es halt nie herausfinden, ob es wirklich genau so wirkt, super, super gut funktioniert, weil du, ne, Amazon gibt dir natürlich nicht die Daten, du kannst denen nicht mal kurz den Support anschreiben, jo, funktioniert das? Ja, klar, mach das so. Das funktioniert nicht. Ich mach's genauso und ich finde es auch noch eine andere Variante, die halt noch die bessere Variante ist, weil das halt wirklich der organische Sale ist, ist halt, dass du eine Anleitung im Tester oder jetzt natürlich einfach nur einer Person, der dein Produkt vergünstigt kauft, dass zum Beispiel du hast eine E-Mail-Liste, ja, mit 5000 Kontakten und schreibst einfach kurz eine Anleitung, wie sie dein Produkt finden, ja, und dann schickst du den ersten 2000 Leuten eine E-Mail, dass sie das Keyword eingeben sollen, auf Seite 2 gehen sollen und dort dein Produkt kaufen sollen, den anderen 2000 schickst du das nächste Keyword, dass sie das eingeben sollen und das suchen sollen und so weiter und so schickst du den Leuten halt immer die Keywords. Das funktioniert natürlich am besten, wenn du halt schon ein bisschen Sichtbarkeit hast. Wenn du auf Seite 20 stehst, dann ist es nicht so sinnvoll, denke ich, zu sagen, hey, komm mal auf Seite 20 nach und such danach nach einem Produkt, sondern das ist nur sinnvoll, wenn man schon ein bisschen Sichtbarkeit hat. Ja. Und so kannst du dann noch besser die Keywords pushen, finde ich.
Also die ersten 5 Tage hatte ich, glaube ich, gar keine Sichtbarkeit. Da habe ich nach meinem Keyword gesucht und war auch nicht auf Seite 20.
Ja.
Da war ich auch wieder sehr aufgeregt, hat dem Support angeschrieben, was ist denn los hier? Und meine PPC-Kampagnen wurden auch nicht angezeigt, aber es hat sich auch alles am Ende gelegt.
Ja. Ja, also Launch aggressiv reingehen, das denke ich ist auch einer der wichtigsten Punkte. Deswegen hier wirklich nicht zu sparen, zu investieren in das Ranking, wirklich Sales zu generieren unter verschiedenen Keywords, PPC früh zu starten. Mir ist das am Anfang scheißegal, ob ich dafür 20 Euro ausgib und nur einen Sale mache. Ja, mir geht es darum, Sales zu generieren oder ist mir egal, ob ich erst oder da ist mir halt wichtig, einfach nur mehr zu generieren. Ob es dann halt einer ist und ich dafür 20 Euro ausgebe, ist besser, als wenn ich keinen Euro ausgebe letztendlich und keinen generiere. Also einfach go mit den Kampagnen, pushen, Sales generieren. Besonders am Anfang, da hat man halt so einen kleinen Bonus von Amazon. Die ersten 7 Tage ungefähr, das sagt dir natürlich Amazon auch nicht genau, ist natürlich nur eine Schätzzahl, hat dein Produkt so einen kleinen Bonus und wenn du derzeit einen sehr, sehr guten Eindruck halt auf Amazon machst, dann hast du ja einen schönen Ranking-Vorsprung, sage ich mal.
Ich denke, gerade am Anfang muss man verstehen, dass diese Kosten eine Investition sind.
Ja.
Und da verstecken sich viele, glaube ich, vor oder haben Angst davor, aber es ist definitiv eine Investition. Das kann ich jetzt bestätigen.
Ja.
Auf jeden Fall machen.
Ja. Was nochmal zur Vermarktung, das hast du eben schon angesprochen, du hast viel Geld investiert. Was hast du insgesamt so in die ganzen, erstmal natürlich ins Design deiner Verpackung gesteckt? Wie bist du da vorgegangen? Hast du dir, oder du hast ja eben schon angesprochen, dass die Verpackung wichtig ist. Hast du einfach nur erstmal mit einer sehr einfachen Verpackung angefangen, gleich den Weg gegangen, was Professionelles, eine hochwertige Box zum Beispiel oder eine hochwertige Verpackung auch mit einem schönen Design zu haben? Und wie viel Geld hast du ungefähr dann nochmal so in die ganze Vermarktungsschiene, in dieses einmalige Investment für das Produkt gesteckt?
Ja, wie gesagt, ich habe mir meine Verpackung, die würde ich schon als hochwertig beschreiben und als professionell, die habe ich mir auch designen lassen von dem Typen, der halt auch meine Produktfotos macht und das auch relativ professionell macht. Da habe ich mir vom Hersteller sozusagen die Schablone schicken lassen, die Maße der Verpackung, die ich halt vorher ausgewählt habe, das ist ja in meinem Fall so ein Beutel aus, ich sage jetzt mal, härterem oder verstärktem Plastik, ist halt ein sehr günstiges Produkt und passt einfach dazu, denke ich. Und dann habe ich das mit dem gemeinsam designt, geguckt, ja, wie kann ich das anschaulich designen und interessant machen sozusagen und da müssen ja auch einige Daten drauf, die wichtig sind, vor allem als Kleinunternehmer oder Einzelunternehmer auch, sowas wie Anschrift. Für die Produktfotos und die Verpackung habe ich bestimmt 400 oder 500 Euro ausgegeben.
Ja.
Hört sich natürlich jetzt am Anfang viel an und das dachte ich damals auch wirklich, aber wie gesagt, es lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall.
Das ist aber das Wichtigste. Ist halt wirklich so, also die Bilder sind einfach das Wichtigste auf Amazon. Das verstehen immer noch so wenig Leute. Ich sehe immer noch Leute, die dann Handyfotos damit schießen. Ja, es ist super. Ich habe auch mit selbstgemachten Fotos bei meinem Erstprodukt damals angefangen. Das habe ich aber nach einem Monat auch wieder geändert. Aber ich habe damit auch gestartet. Es hat auch funktioniert. Ja, ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Aber man muss natürlich auch mal ein bisschen die Nische unter die Lupe nehmen. Wenn ich da Produkte habe, die haben alle schon wirklich gute Bilder, dann kann ich da natürlich niemals mit Handybildern konkurrieren, sondern ich muss mindestens auf dem Level sein. Das heißt, man muss natürlich da auch immer so ein bisschen das Vermarktungslevel so ein bisschen auf die Konkurrenz anpassen. Und natürlich ist mein Ziel immer 10-mal besser zu sein. Also das ist so mittlerweile auch mein Grundeinsatz. Ich gehe in jede Nische rein, egal ob die nur ein Bild haben. Ich mache es gleich 100% professionell. Ja. Die besten Bilder, investiere da meistens bis zu 1000 Euro insgesamt fürs ganze Verpackungsdesign, Produktfotos und alles drum und dran, was einmal diese Vermarktungsschiene auf dieses Level bringt. Und dann, dadurch hat man einfach so den krassen Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz und kann sie einfach so dermaßen in den Boden stampfen. Das ist halt einfach wahr. Ist halt wahr. Also wer hier investiert, der hat's einfach. Ne? Also der ist besser. Ja, das ist einfach so wichtig. Und da machen so viele, wollen da Kosten sparen irgendwie. investieren halt nicht an den richtigen Stellen, denke ich.
Ja.
Sehe ich ganz genauso. Gut, den Launch haben wir angesprochen. PPC, wann hast du damit gestartet? Direkt am Anfang, ohne Review. Nach den ersten Reviews, hast du da irgendwie noch einen speziellen Tipp für uns und generell nochmal ein bisschen zur Vermarktung, so wie bist du beim Listing vorgegangen, was sind so nochmal deine ganzen Kernpunkte, ne? Wir müssen natürlich jetzt nicht wieder jeden Punkt hier nochmal ganz genau durchkommen. Ich glaube, wir sind auch schon jetzt bei 50 Minuten fast, die wir hier aufnehmen, dass wir hier nochmal so wirklich die Kernpunkte mit raufhauen, die, denke ich, oder wo du denkst, dass sie deinen größten Erfolg ausgemacht haben.
PPC habe ich zuerst geschaltet, glaube ich, nach 10, 11 Bewertungen hatte ich da habe ich dann PPC angeschaltet. Das hat dann die ersten 3-4 Tage halt nicht funktioniert. Da wurde ich irgendwie nicht angezeigt. Und als ich dann angezeigt wurde, hatte ich auch so um die 20 Bewertungen. Dann trudelten auch meine ersten Sales rein und dann habe ich mir gedacht, so, ja, wie kann ich das alles nochmal überarbeiten? Dann habe ich mir den Titel nochmal vorgenommen und vorher recherchiert, welche Keywords haben denn zum Beispiel bei Google Analytics, glaube ich, die meisten Suchbegriffe oder wonach suchen die Leute im Internet, wenn sie nach dem Produkt suchen. Und ja, mein Titel ein bisschen optimiert, die Bullet Points halt auch. Also man muss halt immer benefit-orientiert, würde ich sagen, diese Bullet Points schreiben. Das heißt, es hilft nicht, wenn man reinschreibt, das Produkt ist 1,20 Meter lang und wiegt 9 Gramm, sondern man muss halt den Vorteil reinschreiben, den der Kunde wirklich hat. Und das habe ich dann nochmal probiert, besser umzusetzen. Und auch die Beschreibung habe ich probiert, möglichst ansehnlich zu schreiben, dass man das auch vernünftig lesen kann mit Absätzen und so weiter. Aber wie gesagt, die Produktbilder, da habe ich auch, glaube ich, 7 oder 8 Produktbilder pro Produkt drin, die das Produkt halt von allen Seiten beleuchten und vielleicht auch die Funktion nochmal darstellen. Und dann kamen halt die ersten Sales rein und ich glaube, PPC und die Bewertung haben dann ja sehr viel von dem Rest übernommen. Dann habe ich am Tag 10 Sales gehabt, dann 20 und dann 30. Dann hatte ich auf einmal einen Tag, wo ich 50 Sales hatte. Das ist dann natürlich immer ein richtig cooles Gefühl, wenn man erstmal so eine Hürde überwunden hat. Und irgendwann stabilisiert sich das. Dann hat man regulär relativ viele Sales. Und ich glaube, wie gesagt, meine Nische hat mir einfach, habe ich einfach relativ sinnvoll ausgewählt. Und ich glaube, ich bin eine glückliche Person, dass das so gut geklappt hat.
Glück will ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist halt, du hast halt wirklich viel Zeit investiert, ne? Also du hast halt ganz, ganz viel dir angelesen, viele Informationen dir reingezogen, super, super viel gearbeitet, denke ich auch. Und dann, das ist halt einfach logisch, ist bei mir halt auch so. Ich denke, das ist bei mir auch ein großer Punkt für den Erfolg, so dieser Drive, den man dahinter hat, dass man einfach sich täglich 6 bis 8 Stunden nur damit beschäftigt, immer auf dem neuesten Stand ist, auf dieser Welle mitreitet und wirklich immer wirklich im Thema drin ist. Und ich denke, das ist so ein ganz, ganz großer Punkt. Jetzt vielleicht nochmal, um den zeitlichen Rahmen ein bisschen zu fassen. Wann war dein erstes Produkt dann wirklich live? Also wann hast du dein Produkt gelauncht ungefähr? Muss jetzt natürlich kein genauer Tag sein.
Das war, glaube ich, der 17. oder 18. August diesem Jahres.
Okay. Und wann hast du dann so ungefähr die 10 Sales am Tag erreicht und wie schnell war dann die Staffelung auf 20, 30 und so weiter? Oder bei welches Set liegst du überhaupt?
Ich hatte dann, glaube ich, schon 2 oder 3 Wochen später dann irgendwie 15, 20 Sales am Tag. Das ist halt auch eine Nische, wo relativ der Absatz relativ hoch ist und der Produktpreis halt niedrig. Und das hat sich dann pro Woche bestimmt um 5 Sales am Tag gesteigert. Und jetzt liege ich bei so zwischen 40 und 50 Sales am Tag im Schnitt. Und das hat sich da sehr gut eingependelt. Jetzt hatten wir nochmal die Cyber Monday Week auf Amazon und den Black Friday. Das ist natürlich nochmal eine besondere Woche, wo die Sales dann nochmal durch die Decke gegangen sind. Da bin ich jetzt auch fast out of stock, das habe ich so ein bisschen unterschätzt. Da kommt jetzt Nachschub, aber ich liege so bei 45 Sales ungefähr im Schnitt.
Wie lange hast du gebraucht, um dieses Level dann zu erreichen? Also vom Launch, vom, weiß ich, 18.
wann hast du? 18. August.
18. August, ungefähr?
So ungefähr, ja, 2 Monate, 2 Monate würde ich sagen, 2,5. Und ich glaube, dann hat auch der Algorithmus von Amazon wirklich sozusagen begriffen, dass ich diesen Absatz halt habe und wirklich viele Produkte verkaufe, ein vernünftiges Produkt anbiete. Die Qualität stimmt, da habe ich sehr großen Wert drauf gelegt und ja.
Ist auch bei mir ungefähr so ein bisschen so der Erfahrungsbereich in Nischen, wo es noch so relativ einfach ist, sage ich mal, relativ nicht so ganz krass umkämpft. Dort schätze ich immer, da gehe ich immer so von ca. 2 Monaten aus, bis ich dann wirklich eine schöne, gute Position im Ranking habe. Bei anderen Nischen kann es auch mal bis zu 4 Monaten dauern. Muss ich da auch ein bisschen Zeit lassen, bis man halt diese Absatzzahlen auch erreicht. Ne? Ist nicht so, du launchst ein Produkt und morgen kaufen das gleich direkt 10 Leute, sondern dadurch, dass du zum Beispiel auch durch andere Produkte mitgekauft wirst, ne, dann stehst du in anderen Listings drin, Kunden haben das auch noch gekauft und so wird man einfach immer mehr sichtbarer mit der Zeit und man braucht ein bisschen Geduld, bis es passiert. Und dann ist es eigentlich so ein ganz, ganz automatischer Prozess, wo es teilweise fast exponentiell wächst, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Bei vielen Nischen ist es so, man startet so mit 5, 6, 7 und auf einmal 10, 20, 30 und dann geht es so richtig zack, zack, zack hoch, weil auf einmal wirst du dann überall sichtbar und dann geht's wirklich los. Wann hast du ungefähr so gute Ranking oder einen guten Platz im Ranking erreicht? Ging das dann auch? Oder hattest du schon so oder kamen viele Sales über die Werbung, über deine PPC-Kampagnen oder hast du dann auch relativ schon schnell gute Positionen im organischen Ranking erreicht, dass du dann auf der ersten Seite, vielleicht mittig, vielleicht schon relativ weit oben standest? Oder ist das überhaupt so schnell der Fall gewesen?
Also ich würde sagen, bei den 5 Haupt-Keywords bin ich auf die erste Seite gelangt nach so 1,5 Monaten. Also das ging wirklich schnell, glaube ich. Und jetzt ranke ich natürlich auch sehr weit oben und das befeuert meine Sales halt auch. Ich habe teilweise ja den ersten Platz im Ranking, aber ich denke so im Durchschnitt ist das so der 3. oder 4. Platz jetzt im Ranking, bis ich da angekommen bin, ja 1,5 Monate, 2 Monate. Und da bin ich jetzt, glaube ich, auch relativ fest drinne. Ich habe natürlich auch einige Sales über PPC, da habe ich auch zwischendurch immer weitere Keywords hinzugefügt in der PPC-Kampagne. Das hat mir auf jeden Fall noch einiges gebracht. Also man sollte, glaube ich, immer drüber nachdenken, noch weitere Keywords zu recherchieren. Da habe ich an manche nicht gedacht und die stehen jetzt da ganz oben. Die werden am meisten geklickt und verkaufen mit am meisten. Ja, aber ich denke, der Großteil, den habe ich wirklich noch durchs organische Ranking. Und ja, vielleicht ein Drittel durch PPC, ich kann es auch nicht ganz so gut einschätzen. Aber ja, das Ranking stimmt auf jeden Fall jetzt auch.
Ist mir auch so aufgefallen, also man erreicht eigentlich ganz gute Positionen, so nach ein paar Monaten, wie du es auch angesprochen hast, bis man aber wirklich überall zum Beispiel auf 1 oder auf 2 steht, also wirklich ganz, ganz oben, ist teilweise bei mir noch gar nicht passiert, obwohl ich am meisten verkaufe, also da ist Amazon so sehr, 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 sehr vorsichtig, dann wirklich dich nach ganz oben zu positionieren. Also man kommt sehr schnell nach vorne, also die letzten Schritte werden richtig steinig. Ja. Und ich habe jetzt auch, oder sehe ich halt immer wieder und habe ich jetzt auch bei einigen Produkten, dass ich jetzt nach 5, 6 Monaten dann irgendwann diese Top-Position erst erreicht habe. Aber trotzdem ist es halt, denke ich, einfach so eine Art Feuerwerk, das dann irgendwann losgeht, sodass die ersten Sales durch PPC kommen, das organische Ranking reinkickt, dann dadurch wieder mehr Sales kommen, dann noch mehr Sales insgesamt wieder. Also es generieren automatisch immer mehr Sales, weil man automatisch durch mehr Sales wieder mehr sichtbarer wird und durch mehr Sichtbarkeit wieder mehr Sales generieren. Also eigentlich wie so ein Feuerwerk, wenn das einmal losgeht, so eine Kettenreaktion, finde ich fast, die dann fast nicht mehr aufzuhalten ist. Ne?
Ja.
So, das ist immer so meine Erfahrung so ein bisschen. So kommt mir das dann immer vor, wenn da Produkte dann langsam durch die Decke gehen.
Ja.
Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zum aktuellen Stand. Wie viele Produkte hast du eigentlich, dass wir das vielleicht nochmal jetzt ein bisschen zusammenfassen? Was ist dein aktueller Plan, wie du weiter vorgehen möchtest, dein Zukunftsplan? Ja, vielleicht dazu nochmal ein paar Informationen. Was hast du mittlerweile für einen täglichen Absatz, einen täglichen Umsatz? Und magst da vielleicht nochmal ein bisschen was zu sagen?
Ja, also ich habe jetzt 2 Produkte online. Ich denke gerade über das 3. nach und auch schon über weitere. Also ich habe da eine Liste, wo noch einige Produkte draufstehen, die auch in meine Nische reinpassen. Ja, mein Ziel nächstes Jahr für 2017 ist es, 10 Produkte auf Amazon online zu haben. Alle in einer Nische und es geht mir halt vielmehr darum, wirklich eine Brand aufzubauen. Ich denke, das ist extrem wichtig. Man sollte das Ganze als wirkliches Business sehen und dazu gehört auch Branding und ja genau, so setzt man sich halt auch gegenüber der Konkurrenz zum Beispiel ab. Ja, zurzeit habe ich ungefähr 1000 Euro Umsatz am Tag, das kommt ziemlich genau hin. Es gab natürlich Tage, da hat man weniger. Bei mir ist es der Freitag, der halt immer so ein bisschen negativ raussticht. Dann gibt es halt Tage, wo ich dann 1500 Euro Umsatz mache. Und ja, das Ganze so, ich denke, mit so um die 100 Einheiten am Tag. Und ja, ich probiere halt jetzt nochmal das Maximum aus den beiden Produkten rauszuholen und meinen Cashflow zu stabilisieren, so dass ich halt regelmäßig nachbestellen kann, ohne noch Geld von außen reinfeuern zu müssen. Und ja, nächstes Jahr kommt dann, denke ich, auch die Gründung der GmbH. Da bin ich am Anfang des Jahres noch Einzelunternehmer, dann kommt die GmbH. Und ich denke jetzt sogar über eine Partnerschaft nach mit einer anderen Person und ja.
Ja. Vielleicht magst du noch ein bisschen was zum Cashflow sagen. Ich denke, das ist auch besonders, also ist mir auch teilweise wieder aufgefallen. Ich habe jetzt auch vor 4 Monaten ein neues Produkt ungefähr gelauncht, vielleicht war es auch vor 3 Monaten und das geht langsam auch ziemlich durch die Decke und da wird auch wieder gerade so viel Kapital drin gebunden, das sind bestimmt so um die 20.000, 30.000 Euro, Ich denke, bei deinem Volumen wird das natürlich ein bisschen anders sein, weil der Einkaufspreis deutlich günstiger ist, aber trotzdem deutlich viel Kapital binden. Wie hast du das Ganze eigentlich gelöst? Und jetzt auch mit dem zweiten Produkt noch. Ich meine, mit 3.000 Euro, denke ich, bist du da nicht weiter gekommen, hast du da irgendwie, muss man halt mal so sagen, es ist ziemlich unlogisch, aus 3.000 Euro auf einmal 1.000 Euro zu generieren. Wir haben da vorher schon drüber gequatscht, deswegen weiß ich das jetzt schon, was jetzt für eine Antwort kommt. Ich wollte darauf nochmal raus, dass hier nicht irgendwie falsche Vermutungen aufkommen, dass man auf einmal aus 3.000 Euro 1.000 Euro Umsatz innerhalb von 4-5 Monaten macht oder so.
Am Tag.
Genau. Dass wir da nochmal.
Das klappt definitiv nicht. Also ich muss offen und ehrlich sagen, ich wollte halt mein zweites Produkt launchen. Ich hatte da die Idee, war wieder wirklich on fire und hatte richtig Bock, das zu bringen, aber das Geld hat gefehlt. Also der Cashflow aus dem ersten Produkt hat dafür gereicht, regelmäßig mein erstes Produkt nachzubestellen, aber nicht dafür, das zweite Produkt zu bestellen und dann wirklich noch das Geld für die Nachbestellung auf der Seite. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen, hab da erstmal so ganz leise angeklopft, wie sieht's denn aus? Hast du vielleicht Lust, mir ein bisschen Geld zu leihen dafür? Und dann wurde das Ganze halt konkreter, aber ich musste ihn halt auch wirklich pitchen. Also es war ziemlich witzig, dann bin ich abends in sein Zimmer gegangen, hab nochmal ihm Zahlen gezeigt, wie sieht der Markt aus, wie sieht das Produkt aus, hab ihm wirklich alles Mögliche gezeigt und probiert ihn zu überzeugen. Und ja, dann hat er mir, ich glaube, 7.000 Euro geliehen für das zweite Produkt. Und das habe ich dann auch komplett ins zweite Produkt investiert. Er kriegt darauf auch Zinsen. Ich glaube, es geht mehr um dieses Symbolische, weißt du? Also ja. Ich bin halt noch jugendlich, sage ich jetzt. Ich gehe noch zur Schule. Ich glaube, es geht darum zu lernen, dass man nichts umsonst bekommt. Und aber er kriegt natürlich auch Zinsen darauf. Ich habe eine relativ lange Laufzeit. Aber finde ich cool, dass das geklappt hat. Und so konnte ich halt mein Geschäft nochmal anfeuern.
Das denke ich ist nochmal eine ganz gute oder eine wichtige Information, weil das wäre sonst schon ziemlich verrückt, dass man auf einmal so viel Geld wieder da raus schon bekommen hat aus diesem ersten Produkt, dass man direkt ein zweites launchen kann. Denn es ist einfach ein ganz großes Problem und ich denke, das merkst du auch, wenn so ein Produkt mal durch die Decke geht, wie bei deinen zwei jetzt, vielleicht magst du gleich auch noch was zum zweiten sagen, ja, wie es da so gerne aussieht, dass einfach sehr, sehr viel Geld gebunden wird und man schwere, schwere Wachstumsprobleme hat. Hannes, mein guter Kumpel, mit dem ich auch unseren Podcast hier habe, hat jetzt auch gerade zwei Produkte. Das dritte ist auch jetzt in Planung und das halt seit 6 Monaten. Und wieso? Weil diese Produkte einfach ziemlich, ziemlich gut laufen und einfach um die 20.000, 30.000 Euro binden. Ja, das heißt, in diesen Produkten steckt jetzt super wahnsinnig viel Geld, jetzt auch noch aufgrund des chinesischen Neujahrs zurzeit, weil man einfach 3 Monate im Voraus ordern muss. Ich habe gerade auch noch eine Bestellung aufgegeben. Das sind insgesamt allein schon 17.000 Euro, die ganze Order insgesamt. Also es ist wirklich wahnsinnig viel Geld, wie viel für ein einziges Produkt, muss man jetzt mal wirklich hier sagen, ne? Für ein einziges Produkt, das sind glaube ich fast 2500 Einheiten oder so, hier nochmal bestellt werden, weil man jetzt einfach natürlich nach diesem chinesischen Neujahr, was vom 28.01. bis zum, glaube ich, sogar 15.02. ist, eigentlich einen Monat danach nicht mehr bestellen sollte, weil halt die ganzen Fabrikarbeiter, die Fabriken wechseln oft und dann neue Arbeiter in die Fabriken kommen und die erst angelernt werden müssen und die Qualität dann in diesen ersten Monaten oft ein bisschen schlechter ist und das möchte man natürlich ein bisschen umgehen und deswegen wird hier halt super viel Kapital gebunden und ja. Vielleicht magst du dazu nochmal ein bisschen was sagen, wie das bei dir war mit der Kapitalbindung, mit dem Cashflow-Problem, so wie ich es immer so ein bisschen nenne und dann auch nochmal zum zweiten Produkt, was du ja jetzt auch sehr erfolgreich gelauncht hast und ich denke, dass es fast noch erfolgreicher später wird als das erste.
Ich bin auch derzeit noch in der Lage, dass ich auf jeden Fall Cashflow-Probleme habe. Es ist, wie du sagst, halt einfach sehr viel Geld in den Produkten selber gebunden und es geht halt darum, dass ich das Geld, was mir Amazon auszahlt, halt direkt reinvestieren muss in die Nachbestellung. Also ich habe jetzt auch mal durchgerechnet mit Chinese New Year, ich glaube nur das zweite Produkt, wenn ich nicht out of stock gehen will und es so weiterläuft wie jetzt, dann müsste ich da 28.000 Euro jetzt reinstecken, jetzt diese Woche, also ich müsste diese Woche nachbestellen für 28.000 Euro. Danke. Und das ist Geld, das habe ich wirklich einfach nicht auf dem Bankkonto liegen, einfach mal so. Und da sieht man wieder das Cashflow-Problem, vor allem jetzt mit Chinese New Year. Es geht halt darum, mein nächstes Ziel ist es halt beim Cashflow, dass ich so viel Geld regelmäßig reinbekomme, dass ich davon ohne Probleme regelmäßig nachbestellen kann und nicht von außen Geld noch reinfeuern muss. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich vorher vorstellt. Auch deswegen bin ich jetzt noch bei meinem zweiten Produkt. Habe ich auch mal durchgerechnet. Mein nächstes Produkt könnte ich vielleicht so im März oder April nächsten Jahres bringen, das dritte Produkt. Und das nur aufgrund dieses Cashflows. Also es ist ein bisschen frustrierend, aber da muss man durch, denke ich. Und ja.
Ich meine, das ist eigentlich super. Also eigentlich ist es ja super gut. Also man kann natürlich so denken, okay, ich will ein neues Produkt machen, aber wenn man zwei Produkte hat, die halt so ein Volumen fahren und wirklich eigentlich so viel, so einen hohen Umsatz und auch so einen hohen Gewinn letztendlich generieren, du hast ja vorher von einer 150% Gewinnmarge letztendlich geredet, also du investierst einen Euro und würdest letztendlich darauf 150% wiederkommen, also Gewinn machen letztendlich, also 1,50. Wenn ich mich jetzt, genau, als 50.
Also ich packe 1 Euro rein, krieg 2,50
genau,
raus.
Genau, absolut so. Und das ist natürlich schon super gut. So hat man ein schönes, schnelles Wachstum. Das finde ich auch immer wichtig, ja. Man kann natürlich auch ein 10-Euro-Produkt haben und bekommt dann, oder 10-Euro-Einkaufspreis und bekommt dann beim Verkauf 7 Euro wieder, also macht 7 Euro Gewinn. Ja, das Problem ist aber bei so einem Produkt natürlich, dass du ein ganz nettes Geld bekommst für den Verkauf. 7 Euro ist ja nicht schlecht, aber was das große Problem ist, dass du in der Relation zum Einkaufspreis ja nicht genug rausbekommst, um schnell zu wachsen. Das heißt, ich probiere dort immer halt da in so einem höheren Level zu agieren, sodass dann wirklich aus so einem investierten Euro dann auch mindestens halt irgendwie so, wie es bei dir halt ist, so dann die 2,50 rauskommen oder es ist so in diesem Dreh liegt, weil du dann einfach wirklich nur schnell wachsen kannst und dann auch dieses Cashflow-Problem, was du jetzt hast, einfacher wird. Ja, es besteht natürlich, ja, es wird immer bestehen. Ich denke, immer wenn man wachsen möchte, wird man irgendwie wieder Cashflow-Probleme haben, wenn ein neues Produkt kommt und so weiter. Aber es wird halt dadurch einfach, es ist ein bisschen einfacher und man kann schneller wachsen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das denke ich auch, aber das mit den 28.000 hast du eben gesagt, das ist schon mega heftig.
Ja, also es liegt jetzt halt an Chinese New Year, aber das Geld habe ich einfach nicht. Und in der Zeit gucke ich halt, wie ich das weiter ausbauen kann, vielleicht einfach nochmal auf Amazon. Ich gucke, ob ich extern noch ein bisschen Traffic auf Amazon leite, ob es da was Sinnvolles gibt, was halt auch wirklich eine Auswirkung hat.
Aber wieso willst du extern Traffic dazu, wenn du generell schon so viel verkaufst, dass es wahrscheinlich nicht mehr reicht?
Ja, eigentlich sinnlos, ja. Oder ich muss halt gucken, ob ich noch was am Preis mache. Mal sehen, ob das bringt, wenn ich den Preis ein bisschen erhöhe, dass ich dann halt ein bisschen weniger absetze und nicht out of stock gehe. Und sonst gehe ich halt nebenbei noch zur Schule. Schreibe mein Abitur im März.
Das
und
stimmt, das gibt's ja auch noch.
Genau. Vor Abi kommt im Januar, im März kommt das Abitur. Also ich habe eigentlich genügend zu tun, würde ich mal sagen.
Ja, das denke ich auch. Dazu nochmal ganz kurz zum zweiten Produkt nochmal kurz. Vielleicht wagst du da noch was zu erzählen. Wie hast du, oder das Ganze, oder erstmal vielleicht, wie läuft es zurzeit, wie dort deine Rankings vielleicht auch zurzeit aussehen, zum aktuellen Verkauf. Ich weiß, wie oft sich das verkauft, das ist noch, also das ist wirklich wieder richtig, richtig heftig. Vielleicht magst du dazu so ein bisschen kurz was erzählen und auch nochmal so kurz zur aktuellen Situation und wo du das Potenzial vielleicht auch einschätzt, was ehrlich auch ganz interessant ist.
Wir hatten jetzt die Cyber Monday Week zum Beispiel, da sind halt wieder diese extremen Tage dabei gewesen, da habe ich über 50, 60 Stück abgesetzt an einem Tag. Und da ist meine Marge halt auch höher, weil es ein teureres Produkt ist. Und ich denke, das pendelt sich dann so, ist es noch nicht so lange online, so bei 40 Sales am Tag ein, vielleicht auch 45, 50. Aber wie gesagt, meine Marge ist halt höher. Und da muss ich halt gucken, wie es weitergeht mit dem Produkt. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Es ist ein großer Markt, würde ich sagen. Und das Besondere daran ist, ich ranke nicht mal zu einem Hauptkeyword auf Seite 1. Also ich bin entweder auf Seite 2 oder 3. Und was da auffällig ist, ich mache wirklich viel Umsatz durch PPC. Also da ist mir das wirklich aufgefallen, bestimmt die Hälfte. Aber ich steige auch kontinuierlich im Ranking. Also ich kann eigentlich jeden Tag sehen, wie ich irgendwie bei einem Keyword einen Platz nach oben rutsche. Und ja.
Bin ich mal gespannt, was dann geht, wenn du da auch oben stehst. Also ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass dort deutlich mehr als 40, 50 am Tag gehen.
Ja.
Ich würde jetzt einfach mal so auf 60, 70 am Tag schätzen, das wäre schon.
Ja, ich glaube auch, das ist realistisch.
Das ist auf jeden Fall realistisch, denke ich auch. Also wenn du halt wirklich die guten Rankings erreichst, wirklich heftig, dafür auch nochmal dicken Respekt. Wie hast du das Produkt gefunden? Halt wieder die gleiche datenbasiert, großer Markt, Tiefe und so weiter, weil ich denke, da stecken auch noch viele fest, so ein bisschen in der Produktrecherche, dass wir da nochmal kurz vorgehen. Also genau gleich wie am Anfang, oder hast du da nochmal ein bisschen andere Kriterien mit einbezogen?
Also ich habe da, bin da sehr, sehr ähnlich vorgegangen. Also in dem Fall ist es halt so, dass ich wirklich einen extrem großen Markt gewählt habe. Und dann ging es halt darum, dass ich ein Produkt finde, mit dem ich mich trotzdem in diesem großen Markt, wo auch schon Konkurrenz besteht, trotzdem absetzen kann. Also das bedeutet ein von der Qualität her sehr hochwertiges Produkt, was dann auch nochmal ein paar besondere Extras hat, die andere zum Beispiel nicht haben. Und ich lege auch großen Wert zum Beispiel auf Kundenservice. Das ist eigentlich keine große Sache, wenn man das selber macht. Da gab es zum Beispiel jetzt den Fall, da hat mich eine Kundin angeschrieben und gesagt, das Produkt ist nicht bei mir angekommen, hat mir eine schlechte Verkäuferbewertung reingehauen, dann habe ich die kontaktiert, ihr den Preis erstattet und ein neues hinterhergeschickt und einen Tag später sehe ich, sie hat mir eine positive 5-Sterne Produktbewertung reingehauen und dann, so kann man zum Beispiel auch das Ganze nochmal so ein bisschen spicken, ja, mit positiven, ja, mit positivem Push ja, nach oben.
Denke ich auch. Gut, also wir sind jetzt schon, glaube ich, wir haben die Stunde locker geknackt. Wir könnten, denke ich, fast noch eine Stunde reden irgendwie. Also ich habe noch so viele Fragen eigentlich, die ich gerade hätte, weil wir müssen hier langsam ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde zum Abschluss nochmal sagen, so ein bisschen deine drei besten Tipps, die du jetzt nochmal hier vielleicht zusammenschließen, vielleicht auch am besten was, was du noch nicht genannt hast, nochmal niederschreiben kannst, ja, dass du hier nochmal so deine besten drei zusammengefassten Tipps hier raushaust, die du vielleicht auch eben noch nicht genannt hast.
Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, als erster Tipp anzufangen. Also, wie gesagt, man muss sich vorher Gedanken machen über ein paar Sachen. Man sollte nicht komplett blauäugig reingehen, aber man sollte einfach anfangen. Es gibt so viele Möglichkeiten, klein damit anzufangen, im kleinen Maße. Man kann auch das Ganze nur antesten mit wenigen Einheiten, um zu gucken, ob es funktioniert und um das Prinzip zu verstehen. Ja, das wäre mein erster Tipp. Ja, der zweite Tipp. Ja, man sollte auf jeden Fall probieren, halt nicht nach seinen Emotionen davor zu gehen, wie gesagt. Also ich stehe wirklich total auf dieses datenbasierte Vorgehen. Wenn man das am Ende mit seinen Hobbys, Interessen oder mit seinen Emotionen vereinbaren kann, ist es perfekt. Und das habe ich bei mir auch zum Glück so hinbekommen. Und ja, man sollte halt wirklich datenbasiert reingehen und vorher analysieren, ist da was möglich? Was ist für mich möglich? Der dritte Tipp, auch schon öfters angesprochen, nicht unterschätzen, wie viel Kapital man am Ende wirklich dafür braucht. Also ja, den Fehler habe ich ganz am Anfang selber gemacht. Da war ich dann auch ein paar Tage out of stock, weil ich einfach zu wenig Kapital hatte. Ja, es ist auch mit weniger Kapital möglich, aber man muss es immer gut kalkulieren und bedenken, ich muss ziemlich bald nachbestellen, wenn es dann läuft. Ja. Und ja, nicht zu viel auf einmal wollen. Genau. Das heißt, man sollte jetzt nicht in meinem Fall das dritte oder vierte Produkt noch reinbringen, weil dann wird das mit dem Cashflow gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, erstmal stabilisieren, ja, einen vernünftigen Cashflow aufbauen, wo man auch wirklich schon Profite rausholen kann und dann kann man weiter gucken, wie es weitergeht, würde ich sagen.
Ich denke auch, dass Stabilisieren ein ganz, ganz wichtiges Wort ist. Also ich denke auch, da sehen wir viele, die sind viel zu hibbelig oder fast zu, die wollen zu viel und launchen dann irgendwie 10 Produkte und das aber alles nur nebenbei und das macht einfach keinen Sinn, sondern lieber, wie du es machst, 1-2 Produkte jetzt, die stabilisieren und dann das nächste und dann geht's weiter und nicht einfach 10 rauf und alles so halbherzig, sondern wirklich Leidenschaft in ein Produkt stecken, wie du es gemacht hast, die Vermarktung auf dieses 100% Level bringen und dann da halt die Erfolge generieren. Sehr cool, ich denke, das war's jetzt erstmal hier grob für das Interview. Wo kann man dich jetzt noch erreichen? Was für ein Projekt hast du hier? Eventuell noch, was du uns heute noch mitteilen möchtest. Und wie kann man vielleicht mit dir in Kontakt treten, dich finden und so weiter? Wo sind so ein bisschen deine Anlaufstellen? Wenn man vielleicht eine Frage hat oder auch ein bisschen mehr über dich lesen oder sich informieren möchte.
Ja, also für Anfragen am besten einfach auf Facebook nach Luis Canty suchen, da sollte man mich finden. Da kann man mir gerne schreiben, ich bin auch in deiner Community drinne.
Ja.
Und ja, zum Projekt. Ich und mein Kollege Basti, wir haben jetzt einen ziemlich coolen Podcast ins Leben gerufen. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Take Action heißt der. Einfach mal bei iTunes suchen. Der launcht jetzt diese Woche. Und darin geht's vor allem darum, ja, wie der Name schon sagt, Take Action. Wie kann man in Unternehmertum reinstarten? Wir stellen verschiedenste Modelle vor und ja, stellen auch inspirierende Stories von anderen Unternehmern vor. Auch sehr erfolgreiche Unternehmer und es ist sehr interessant, was man da erfährt. Und man kriegt nochmal so einen breiteren Blick auf Unternehmertum, was ist wirklich alles möglich. Und einfach mal vorbeischauen, Take Action oder im Internet unter take-action.de, sonst auch auf Facebook, Take Action Podcast. Und da werden wir auch eine sehr coole Community bilden. Die haben wir auch schon gestartet auf Facebook. Einfach mal Take Action Community eingeben, das werdet ihr da finden, wo man sich über alle möglichen Unternehmensthemen austauschen kann. Und ja, das ist mein aktuelles Projekt. Wird sehr, sehr cool. Ja. Sehr coole Unternehmer drinne.
Willst du so mal vielleicht einen coolen Unternehmer nennen? So die inspirierendste Person, die ihr vielleicht gerade irgendwie rangezogen habt oder sonst was, wäre nochmal ein bisschen Bock drauf kriegen, vorbeizuschauen?
Eine inspirierende Story war jetzt von Anatole Corell. Ich weiß nicht, ob den einige kennen. Der war auch bei Hülle der Löwen mit seinem Unternehmen, mit seinen drei Partnern, mit seiner App Kickbase, das ist eine Fußballmanager-App.
Ah, die kenne ich. Ja,
kennst du? Gesehen, die hat jetzt 1,4 Millionen Downloads.
Krass.
Und das ist die Folge, ist jetzt so ein bisschen hier ja, Werbung, aber die Folge muss man sich anhören. Das ist extrem interessant. Man erfährt wirklich, was hinter den Kulissen da abläuft und was überhaupt deren Strategie war bei Hülle der Löwen. Also ich kann nur sowas vorher verraten. Die haben absichtlich zu hoch gepokert. Krass. Die Gründe erfahrt ihr dann in der Folge.
Nice, habe ich auch noch nicht angehört, werde ich auf jeden Fall machen. Also checkt auf jeden Fall mal Luis Podcast vorbei oder aus Take Action einfach mal vorbeischauen, die Podcast-App eingeben oder halt auf der Website. Und sonst könnt ihr Luis auch gerne mal eine Nachricht schreiben, wenn ihr irgendwie eine Frage habt zum Produkt oder denke ich auch sonst irgendwas. Und tretet da einfach mal auch in die Community ein, würde ich sagen.
Ja, und für alle, die kein Apple-Gerät haben, es gibt Take Action auch auf YouTube. Also kann man sich auch auf YouTube angucken. Einfach Take Action, Podcast eingeben.
Ja, denke ich auch.
Alle Folgen werden dort hochgeladen.
Nice. Super, dann vielen Dank für das Interview. Fand ich richtig cool, dass du da bist. Ich denke, wir hätten das noch ein paar Stündchen weiterführen können. Ja, vielleicht machen wir nochmal eine Folge drüber, über irgendein spezielleres Thema mal irgendwann. Aber ich denke, heute haben wir damit gut mal den ganzen Ablauf und noch deine Story, die ich halt super interessant fand, einfach mal abgearbeitet. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, sehr, sehr cool.
Ja, cool, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.